Hey und herzlich willkommen bei I Am Scientist, dem Podcast, in dem Daniel Hölle und ich, Philipp Hubert, mit Promovierenden über ihre Forschung, ihren Alltag und ihr Leben sprechen. Heute sprechen wir mit Peter Fischer. Wir nennen ihn Pete. Er forscht zu Storytelling in der Wissenschaftskommunikation und wir diskutieren mit ihm sehr lebhaft darüber, wie Wissenschaftler über Storytelling ihre Forschung besser erklären und an die Allgemeinbevölkerung weitergeben können. Ich habe gelernt, gutes Storytelling funktioniert über lebhafte Bilder, einem Hindernis in der Story und Infos über das Innenleben der Protagonisten. Daniel, hat dich mal irgendeine Geschichte so in den Bann gezogen, dass du alles um dich rum vergessen hast?
Also ich war letztens im Kino, habe einen Film geschaut, der ist, finde ich, komplett underrated noch momentan. Der hieß Oliver Strangers. Da geht es um so ein homosexuelles Paar, die zueinander finden. Und das hat mich total berührt, total mitgenommen. Und das war das erste Mal auch, dass ich wirklich im Kino richtig abgeheult habe. Weil sonst habe ich immer irgendwie so eine Hemmschwelle, die ich nicht überschreite, aber die war da völlig weg und für die Hälfte des Films kam es einfach nur raus und bei allen auch. Und dieser Film geht einfach so hart unter die Haut. Also hat mich total begeistert, hat auch so, also mehr möchte ich gar nicht sagen, guckt euch diesen Film an, viel Spaß damit.
Ja, ich glaube, es war unsere längste Folge, die wir bis jetzt hatten und es hat mich auch mehr an so einen Laber-Podcast erinnert, weil wir auch viele Themen aufgemacht haben.
Sonst sind wir das ja nicht, ne?
Gesprungen sind und einfach ja auch viel diskutiert haben. Aber ich würde sagen, das war cool und wir haben auf jeden Fall sehr viel Material geliefert. Also viel Spaß in der Folge mit Pete.
Ja, und wenn ihr gewisse Dinge nicht so interessant findet, dann benutzt einfach die Timestamps, um zu den Teilen zu springen, die euch am meisten interessieren. Viel Spaß. Aber sonst, wie geht's dir, Pete? Wie ist die Lage? Bist du aufgeregt?
Ja, ein bisschen, aber geht. Mir geht's gut. Ich habe gerade wieder einen ganz guten Run auf der Arbeit. Mhm.
Was heißt das?
Ich komme gut voran. Ich hatte eine recht strikte Deadline jetzt Anfang April. Ich mache nämlich ja auch Lehre. Mhm. Und musste einen Kurs vorbereiten für einen Master, der heißt OGB kurz. Das hat, ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf, was die drei Wörter bedeuten, aber es hat auf jeden Fall viel mit Business zu tun. Mhm. Und
OG Business Kurs.
Ja, genau. Das war's. Und da mache ich jetzt einen Kurs namens Nachhaltigkeit in Organisationen. Mhm. Und das ist, da sehr um die organisationale Perspektive geht, ein Thema, das jetzt nicht so krass viel zu tun hat mit allem, was ich vorher gemacht habe. Deswegen wusste ich gar nicht, wie lange ich für die Vorbereitung brauchen würde und die Literaturrecherche. Denn wenn man so einen ganzen Kurs von Scratch aufbauen möchte, dann muss man ja erstmal mega viel lesen und weiß noch gar nicht, wohin die Reise geht, liest dann mal hier rein und mal da rein. Mhm. Und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, oha, 2.4. fängt schon das Semester an und es ist jetzt Ende Februar, vielleicht solltest du mal anfangen. Vor allem, weil ich im März auch noch ein Blog-Seminar habe, das ich halten muss, was auch immer relativ intensive 2 Wochen sind, auch eigentlich 3 Wochen, weil in 2 Wochen sind die Einheiten und dann muss man benoten, Anwesenheiten eintragen und so weiter.
Ja.
Und da war ich dann sogar auch noch im Urlaub jetzt Ende Februar. Und während ich so im Urlaub war, war die ganze Zeit so ein bisschen der Gedanke im Hinterkopf so, oh fuck, war das wirklich ein gutes Timing jetzt für einen Urlaub? Schaffst du das hinterher alles rechtzeitig? Weil ich hatte schon mal einen Kurs, den ich vorbereitet habe und da war ich viel zu spät dran und das ist so stressig, wenn du weißt, so in 2 Wochen sitzen da 30 Studierende, die wollen einen fertigen Kurs haben und du musst da wirklich in Double Time dann versuchen, dir da die Paper und die Literatur rauszusuchen und musst es dann auch alles so, kannst es nur so durch oberflächlich skimmen, weil du gar nicht die Zeit hast, mir alles genau zu lesen. Mhm. Das ist super stressig und das wollte ich nicht nochmal haben. Aber, Plot Twist, ich bin jetzt ziemlich gut vorangekommen. Es gibt mega viel gute Literatur und wenn man so dieses eine Kursbuch findet, wo man sich denkt, jedes Kapitel ist quasi eine Lehreinheit und das reichere ich dann noch ein bisschen an mit ein paar eigenen Papern, die ich finde, dann ist es wie so eine wie so ein großer Ölfund, auf den du gestoßen bist, so, weil du weißt, so, jetzt, daran kannst du dich jetzt erstmal ordentlich bedienen. Ja. Und so war das dann auch. Und jetzt steht die Struktur einigermaßen. Und wenn man dann so ein bisschen das Ganze, so das Licht am Ende des Tunnels sieht, ungefähr weiß, wie das Ganze aufgebaut wird, dann macht es ungeheuer Spaß, die weiteren Lehreinheiten so zu planen, noch extra Literatur dazu zu finden. Und an dem Punkt bin ich gerade. Und das sind immer sehr schöne 2 Wochen, bis dann der Kurs hoffentlich dann auch ganz steht.
Dann hast du wahrscheinlich auch so richtig Bock, dass es dann losgeht und...
Ja, ja, genau, dann ist es mein Baby. Richtig, ja, okay, genau. Cool. Ja. Und ich bin auch mega gespannt auf die Studierenden, weil das halt Masterstudierende sind und mehr so businessmäßig. Und ich sage mal, in meinem Bachelor war ich noch so sehr antikapitalistisch unterwegs. Mittlerweile hat sich da meine Haltung, glaube ich, so ein bisschen verändert, dass ich schon sehe auch, dass quasi, ja, dass wir erfolgreiche Unternehmen vielleicht auch irgendwie brauchen. Und deswegen freue ich mich voll auf diesen anderen Schlag Studierende, die, glaube ich, das Ganze ein bisschen ernster nehmen. Oder ja, die anderen Studierenden nehmen es schon auch ernst, aber ich sage mal, in ihrem Auftreten auch so ein bisschen adretter sind. Bin ich gespannt. So.
Das heißt, es sind eher so Wirtschaftswissenschaftlerinnen?
Ich gucke jetzt mal eben nach, wie der Kurs heißt. Ja, bitte. Sonst das ist ja hier noch. Organization, Governance, Bildung. Also ich weiß auch gar nicht, ehrlich zu sein, was die alle für einen Bachelor gemacht haben, aber es geht auf jeden Fall mehr in so eine IO, Organizational Psychology Richtung.
Okay.
Kann sogar sein, dass sie teilweise mit BWL da rein können. Da bin ich gerade schlecht informiert.
Ich fand das interessant, als du gesagt hast, dass du da so einen gedanklichen Switch hattest von so antikapitalistischen Vorstellungen zu wir brauchen erfolgreiche Unternehmen. Kannst du irgendwie so einen Finger drauf zeigen, wie das so passiert ist? Oder gab es da so einen Moment, der Ausschlag?
Er hat sich einen VW gekauft.
Genau. Ich habe im Lotto gewonnen und mein Reichtum gehalten.
Ich habe geerbt.
Ja, genau. Nee, ich glaube, das war ein sehr gradueller Prozess. Ich glaube, dass quasi, ja, wenn man selber noch sehr jung ist, es relativ normal ist, dass man in so einer Low-Power-Position in der Gesellschaft erstmal sehr viel die ganze Korruption und die Unfairness des Systems sieht. Und je älter man wird und desto gelassener man wird, desto mehr sieht man eben auch, dass man ja doch schon auch, dass ja schon auch viel eigentlich ganz gut läuft. So. Und gerade auch jetzt in der Recherche zu Nachhaltigkeit in Unternehmen war das auch ein Thema, wo ich mich gefragt habe, wie soll ich das gewichten, weil die Literatur geht eher in Richtung neoliberal. Ne, die hinterfragen nicht das Grundsystem Kapitalismus, die versuchen quasi herauszufinden, wie können wir innerhalb dieses Systems Nachhaltigkeit umsetzen in Unternehmen. Aber es gibt natürlich auch Literatur, die sagt, ja, wie soll das gehen, Nachhaltigkeit mit unendlichem Wirtschaftswachstum? Und das versuche ich auch mit in den Kurs reinzunehmen, dass am Ende nochmal quasi so eine philosophische Grundsatzdebatte darüber kommt, weil das gar nicht anzusprechen, fände ich schwierig.
Ja.
Ja, aber insgesamt ist meine persönliche Haltung, dass wir, also es wird jetzt sehr politisch, aber wir sehen ja jetzt schon, was passiert, wenn man auch nur ein bisschen den Wohlstand von Leuten versucht anzukratzen und wenn es wirtschaftlich nicht gut läuft oder Krisen passieren, was das politisch bei den Leuten macht. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht möglich, grundlegende Veränderungen zu erwirken, ohne dass die Wirtschaft funktioniert. So, wir können nicht sagen, okay, wir gehen in Armut und dafür schaffen wir die Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist politisch überhaupt nicht umzusetzen, solange wir in einer Demokratie leben und die Leute wählen können. Und deswegen geht es, glaube ich, gar nicht fast anders als über den Ansatz, okay, wir bleiben irgendwie im System, aber versuchen halt durch Richtlinien, sage ich mal, dieses Monster-Kapitalismus so zu zähmen, dass es eben nicht so ausartet in Praktiken, die der Umwelt schaden. Und da passiert tatsächlich auch schon ganz viel. Die Frage, ist es schnell genug? Die kann man sich da auf jeden Fall stellen. Deswegen sympathisiere ich auch mit allen, die damit nicht einverstanden sind und sagen, es muss schneller passieren, um jeden Preis. Das, finde ich, ist ein Case, den man haben kann. Aber ich glaube nicht, dass das ein Case ist, der die Mehrheit der Gesellschaft mitziehen wird.
Ja, ist ein super spannendes Thema. Also ich habe mich damit auch im letzten Jahr so ein bisschen beschäftigt, aber nur auf so einer, ich lese mir Bücher dazu durch, Ebene, und bin da jetzt auch, glaube ich, niemand, der da jetzt fundiert darüber sprechen kann. Aber zwei Bücher kann ich, glaube ich, dazu empfehlen, die würde ich auch in die Shownotes packen, von Ulrike Herrmann, die, glaube ich, sehr viel dazu spricht und auch gibt auch gute Podcasts mit ihr bei Thilo Jung. Und Klassiker von Erich Fromm haben oder seien auch Psychologe, der auch schon in den 80ern, glaube ich, gute Sachen dazu geschrieben hat. Und man liest sich das durch aus den 80ern und denkt sich so, yo, also wir wussten das schon vor 50 Jahren, aber es ist nichts passiert.
Ja. Aber es
fand ich hilfreiche Bücher dazu.
Also ich weiß natürlich nicht, was jetzt, Ulrike Herrmann, war das aus den 80ern oder Erich Fromm?
Erich Fromm.
Was für ihn jetzt quasi nichts ist. Also ich finde, wenn man sich anguckt, was passiert, würde ich nicht mitgehen, dass nichts passiert. Das finde ich ein ziemlich starkes Statement dafür, wie viel auch schon an Richtlinien erfolgreich umgesetzt werden.
Ja.
Aber ich gehe voll damit, dass man sagen kann, es passiert zu wenig. Und zu den beiden Büchern kann ich nur sagen, die habe ich beide schon gehört. Und wenn man von mehreren Ecken Bücher empfohlen kriegt, dann muss man die ja lesen. Also das jetzt muss ich
ist der
jetzt
Moment.
Auf jeden Fall mal nachholen. Ja. Vielleicht kann ich auch was für meinen Kurs noch da rausholen. Eine Lehreinheit über Erich Fromm oder so, das wäre doch was.
Also ja, kann ich nur empfehlen. Hat mich wirklich geschuckt, als ich das gelesen habe. Und zwar kein dickes Buch, auch viel so über das allgemeine Leben, was da drin steckt. Hat mir auch ein bisschen Angst genommen vor dem Tod und so weiter. Also viele gute Gedanken.
Okay, krass. Also geht richtig an die Essenz.
Geht tief. Geht richtig tief. Würde ich jedem empfehlen.
Mag ich gerne sowas. Lese ich mir auf jeden Fall durch.
Yes.
Ich finde, du kannst für deine Studis auch zur Aufgabe machen, hier auch noch diesen Podcast dann anzuhören. So. Und es ist ja auch ein bisschen so Making-of vom Kurs, so ist auch gut zu wissen.
Ja,
genau. Also wenn es Psychostudierende sind, dann kannst du wirklich sagen, das ist also nötig, um von den 14 Punkten auf die 15 Punkte zu kommen, ist doch diesen Podcast zu hören.
Also was da für Kommentare in der Lehrevaluation über mein Ego dann gelesen sein werden.
Okay, vielleicht dann nicht.
Aber heißt das, für dich ist Lehre dann wirklich so ein essentieller Teil, den du auch nicht missen möchtest, der dir viel gibt?
Ja, das klingt nämlich sehr, sehr begeistert. Also es gibt nicht viele, die, glaube ich, so begeistert über ihre Lehrveranstaltung sprechen.
Ja, und ich verstehe das überhaupt nicht. Also ich mache übelst gerne Lehre. Ich habe tatsächlich das erste Jahr ausschließlich Lehre gemacht, weil ich hatte halt die Lehrverpflichtung und wenn man gerade erst damit anfängt, dann ist das ein großer Batzen Arbeit. Man muss sich erstmal darin zurechtfinden. Man hat noch gar keine Materialien. Irgendwann recycelt man dann die Kurse, gibt es ja halt häufiger und dann ist es deutlich weniger Arbeit, als wenn man es schon mal einen Kurs, wenn es zum ersten Mal gibt. Und ja, hat mir mega Spaß gemacht. Schon von Anfang an. Und als es dann losging mit der Forschung, war ich erstmal so, ich könnte das jetzt auch 6 Jahre so weitermachen. Ich unterrichte einfach mega gerne und habe da richtig viel Spaß dran. So der direkte Austausch mit den Studierenden. Ich bin auch eine kleine Rampensau, das sage ich ganz ehrlich. Ich stehe gerne im Mittelpunkt und wenn ich weiß, da sind 30 Leute, denen kann ich jetzt meine Meinung sagen und die sind professionell verpflichtet, mir zuzuhören, dann schwelge ich im Glück. Wohingegen das Durchforsten von Literatur, wenn man so ganz am Anfang von einem Forschungsprojekt steht und man ja nicht mal, ich hatte ja nicht mal ein Thema vorgegeben. Ich habe so eine Haushaltsstelle und die Haushaltsstelle geht 6 Jahre statt 3 Jahre, wie es ja häufig in so Projektstellen üblich ist. Was daran liegt, dass ich eben auch viele andere Verpflichtungen neben der Promotion habe, nämlich zum einen die Lehre, aber ich organisiere auch und betreue auch so einen Kurs, wo ich dann auch die Klausur organisiere und habe so kleinere tut's Aufgaben, aber die haben auch eigentlich alle. So, ich bin auch Energiemanagement-Beauftragter. Das ist nicht der mega aufwendigste Job, aber ich muss halt einfach immer gucken, verbrauchen wir weniger als wir.
Geht es hier um Strom, wirklich? Oder?
Es geht um Strom und es geht auch um
Fernwärme. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, und unser Institut ist tatsächlich immer richtig gut im Fernwärme sparen, aber richtig schlecht da drin, Strom zu sparen. Und da muss ich halt meiner Dienstbesprechung irgendwie so alle 3 Monate mal wieder sagen, so, hier sind die neuen Stromsparmaßnahmen vom Dekan.
Okay, aber warum verbraucht ihr so viel Strom?
Ja. Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Dann
würde ich mir mal die Download-Historie von einigen Leuten anschauen. Nicht, dass da die ganze Zeit irgendwas oder Bitcoins gemeint oder so.
Ja, vielleicht ja auch unfreiwillig.
Ja, stimmt.
Ich glaube tatsächlich, dass das einfach ein Budget ist, was seit Ewigkeiten nicht mehr aktuell kalkuliert wurde. Und wir wirklich schon seit Jahren zu viel Strom und zu wenig, zu viel Strom verbrauchen und Fernwärme einsparen. Und ich glaube, dass man das auch nicht so groß ändern kann, weil ich glaube, unsere Leute am Institut probieren da wirklich schon ihr Bestes. Genau, und ja, so sieht so eben mein Gesamtprofil aus. Und deswegen ist Forschung bei mir, würde ich sagen, so macht vielleicht 1/3 bis 2/5, würde ich sagen, von meinem Gesamtpensum aus.
Okay.
Aber das klingt, was du beschreibst, dieses, man legt mit so einer Promotion los und man hat noch nicht mal ein Thema, das ist mein Horrorszenario tatsächlich. Mhm, ja. Weil so diese komplette Unklarheit und so alles ist möglich, nichts muss,
ja.
So, damit würde ich gar nicht klarkommen. Ich fand schon allein in meinem schon sehr gut definierten Themen diese Momente, wo du so überlegen musst, was mache ich denn jetzt genau für ein Experiment, weil es gibt ja immer Entscheidungen und Freiheitsgrad,
ja.
Die fand ich schon so mit am schwierigsten und habe mich am wenigsten gemocht. Deshalb, wie bist du damit umgegangen?
Ich hatte ein bisschen Glück, weil ich habe was nahegelegt bekommen. Meine Chefin hat tatsächlich mir Literatur geschickt und hat gesagt, hey, wir haben jetzt hier ein kleines neues Team, das heißt 4C. Die beschäftigen sich viel mit Wissenschaftskommunikation. Es wäre jetzt günstig, wenn du auch was in dem Bereich machen würdest, weil dann hättest du Leute, mit denen du dich vernetzen kannst und auch ein bisschen Expertise, auf die du zurückgreifen kannst. Dann habe ich mir das durchgelesen. Das war so ein Buch von ganz vielen Leuten, wo alle möglichen Leute ihre Meinungen geschrieben haben dazu, was Wissenschaftskommunikation braucht. Übrigens auch hier die MyLab, die YouTuberin, hatte da auch ein Kapitel drin.
Cool.
Mhm. Das fand ich cool, dass die tatsächlich auch im Bereich Wissenschaftskommunikation schreibt. Mhm. Und es kam immer wieder dann der Begriff auf Storytelling. Also wir brauchen Storytelling. Also ne, mit dem Grund, Hintergrund, dass viele gesagt haben, ja, Wissenschaft muss mehr Leute erreichen, muss in Anführungszeichen sexier werden, um eben auch ein wissenschaftsferneres Publikum abholen zu können. Und ich fand das Thema Stories und Storytelling schon immer mega spannend. Das war jetzt kein Thema, was groß bei mir im Studium vorkam. Und dachte mir dann, ja geil, da kann ich ja jetzt quasi mein Interesse für das Thema Storytelling und die bereits vorhandene Expertise und eine Richtung Wissenschaftskommunikation miteinander kombinieren. Hab mich dann immer mehr eingelesen in Wissenschaftskommunikation und habe gemerkt, boah, ist auch irgendwie ein spannendes Thema. Und so wurde dann das Thema Storytelling in der Wissenschaftskommunikation daraus.
Und ich kann es mir immer noch nicht konkret vorstellen. Ist das dann so, dass man, also sagst du dann irgendwann so, okay, das ist es jetzt, das ist mein Thema. Hast du da eine Forschungsfrage oder hat man dann schon, das ist Studie 1, das ist Studie 2, wie geht das?
So weit war ich da auf jeden Fall noch nicht. Es fängt erstmal damit an mit, das interessiert mich. Dann gibt es einen Iterationsprozess, wo ich das dann erstmal meiner Chefin pitche. So, gefällt dir das? Kannst du dir das vorstellen? Ist das irgendwie im Rahmen unseres Instituts themennah genug? Und wenn sie dann ja sagt, was sie dann hat, dann fange ich an, mir spezifischere Paper zu dem Thema durchzulesen. Also sozusagen die Literaturrecherche wird immer eingegrenzter. So der Kreis zieht sich immer enger. Irgendwann merkt man dann, okay, ich bin im Rabbit Hole. Ich finde jetzt, wenn ich eine Einleitung lese und da wird im ersten Satz, ne, im ersten Satz kommt ja immer das Power Statement. So, ja. Sowas wie Science Communication is in a crisis. Und dann hat
das,
man erstmal.
Ja, genau. Ich erinnere mich, wir hatten mal so eine, die macht so Gravitationsforschung und da gab es dieser erste Satz, war irgendwie so: Ja, Gravitation is important for humans since the very beginning. das fand ich so funny. Das
ist bei Konstanze.
Ja, da holt man die Leute mit ab. So. Also, ja. Ne, also das erste Statement, da kann, glaube ich, immer jeder mitgehen. So.
Ja, ja.
Genau, und dann hast du ja immer so die 3-4 Quellen, die relativ in dem ersten Paragraph kommen. Und wenn du merkst, die kenne ich alle schon, dann weißt du, okay, ich bin im Rabbit Hole. So, ich bin irgendwie, so, ich erkenne jetzt irgendwie, wie die ganzen WissenschaftlerInnen, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben, schon miteinander gearbeitet haben, sich gegenseitig, auf sich gegenseitig beziehen. Man erkennt, welche Paper einflussreicher sind als andere. Dann liest man sich erstmal die durch. Und dann irgendwann fällt einem auf, Moment mal, da ist ja eine Forschungslücke. Da könnte man ja was machen. Und dann ist natürlich der Weg bis zur Methodik irgendwie noch ziemlich weit. Aber ja, so hat es dann angefangen, dass ich mir dachte so, jetzt reden ja alle über Storytelling, aber so richtig experimentell untersucht, dass jemand mal verglichen hat, wie das eigentlich funktioniert im Vergleich zu Nicht-Storytelling. Wenn man quasi alle Variablen isoliert, außer Storytelling und Nicht-Storytelling, weil das, danach habe ich die ganze Zeit gesucht. So, gibt es irgendwie Studien, die das zeigen? Und dann gab es das nicht. Und dann dachte ich, war ich erst so frustriert und dachte mir so, aber dann dachte ich mir, ja, dann musst du es halt selber machen.
Das ist meine Chance.
Das ist eine richtig gute Story, die du gerade geteilt hast.
Ja, man merkt
meine Übung. War das gerade Storytelling, was du gemacht hast? Also
das war Storytelling, ja, aber ich würde nicht sagen, also das war jetzt, glaube ich, intuitives Storytelling. Ich würde sagen, dass die Literatur dazu mich jetzt eher im geringen Maße beeinflusst hat.
Okay.
Weil das sagt nämlich auch die Literatur, dass Menschen doch intuitiv alle ziemlich gute Storyteller sind. Also natürlich gibt es Abgrenzungen, aber ne, es gibt natürlich exzellente Storyteller und durchschnittliche Storyteller. Aber im Groben und Ganzen ist uns das doch ziemlich in die Wiege gelegt. Ne? Also Storytelling, das wird eben auch viel gesagt. Da gibt es ein Paper von Shank und Abelson, beziehungsweise kein Paper, sondern ein ganzes Buch. Muss ich mich korrigieren. Und die sagen, dass es so ein Superior Mode of Cognition ist, den wir beim Storytelling benutzen. Und dass es irgendwie quasi schon aus der Steinzeit kommt, wenn wir uns ums Lagerfeuer versammelt haben und Geschichten erzählt haben. Dann war das der Modus, in dem wir die Welt begreifen. Ja. Und vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass bei Storytelling es irgendwie leichter ist zuzuhören, als wenn man jetzt als oder auch zu lesen, wenn man einen Roman liest.
Absolut.
Als wenn man jetzt ein wissenschaftliches Paper liest. Ja. Und ich glaube, da ich irgendwie ein Sensation Seeker bin, um mal einen psychologischen Begriff hier zu verwenden, war
also
es mir schon
nachgewiesener
immer,
Sensation Seeker.
Ich habe den Test nicht gemacht, aber ich behaupte, das ist einfach mal ungeprüft und unwissenschaftlich. Anekdotische Evidenz hier in einem Wissenschaftspodcast, tut mir leid dafür. Aber ja, ich glaube, dass für mich tatsächlich auch ein Anliegen war, zu gucken, kann man nicht irgendwie das hinkriegen, dass Wissenschaft auch mehr Spaß macht? Ich habe natürlich in meiner Einleitung hauptsächlich die gesellschaftliche Relevanz geschrieben, aber so ein bisschen wollte ich auch gucken, kann man nicht irgendwie dieses spannende, coole Storytelling. Ich meine, man kennt das vielleicht von TED-Talks, ne? Ein guter TED-Talk mit einer guten Story, wo man sich denkt so, ey, das habe ich aufgesogen, diese 15 Minuten, und habe voll viel gelernt und alles blieb hängen. Ja. So, und dann liest man sich ein Paper durch. Ich meine, wenn man das jetzt, ich mache das jetzt seit über 3 Jahren in der Promotion und habe 6 Jahre studiert, irgendwann kann man selbst wissenschaftliche Paper einigermaßen flüssig lesen. Aber es ist doch immer noch deutlich mehr kognitive Ressourcen ziehender und langweiliger als so eine geile Geschichte. Und dann wiederum muss man sich fragen, ja, ist denn Storytelling überhaupt vereinbar mit den Grundpillars von Science, also den Grundwerten, die Wissenschaft vertritt? Kann man quasi Storytelling da überhaupt anwenden? Ist es dann überhaupt noch objektiv und so? Das ist dann auch eine ganz spannende philosophische Debatte, die da auch noch mit reinspielt in das Thema.
Also ich muss ganz kurz einhaken, weil ich lese diesen Storytelling-Begriff überall die ganze Zeit, auch bei LinkedIn und so, ja, du musst Storytelling machen, ich mache ja auch Vorträge und so, das ganze Zeug. Ich habe aber immer nie ganz verstanden, und jetzt auch, wo du jetzt gerade drüber sprichst, was Storytelling eigentlich ist. Also was definiert denn Storytelling? Heißt es einfach, ist der Inhalt cooler, wenn ich das in eine persönliche Geschichte verpacke, wie ich das irgendwie erlebt habe, als ich 5 war? Oder was ist denn damit gemeint?
Das ist eine sehr gute Frage, Philipp, denn auch da ist sich die Wissenschaft tatsächlich gar nicht einig. Okay. Denn es gibt sehr unterschiedliche Definitionen und das Traurigste fand ich, als ich so die Forschung gelesen habe, dass sich viele Leute, die das untersucht haben, gar nicht erst die Mühe gemacht haben, das irgendwie zu definieren. Da muss man dann in den Materialien selber nachschauen, was die denn da eigentlich gemacht haben, als sie gesagt haben, sie nutzen Storytelling. Und es ist wirklich so divers, dass man sich da irgendwie auf eine Definition einigen muss. Ich kann jetzt die wörtliche, die ich jetzt benutzt habe, nicht quasi 1:1 wiedergeben, aber sinngemäß heißt Storytelling, es ist eine Information und diese Information enthält eine Welt mit mindestens einem Protagonisten oder einer Protagonistin, die quasi Agency hat, also Ursache-Wirkungsprinzip auf die Welt auslösen kann. Und dann gibt es Entwicklung über die Zeit hinweg. Das ist, sage ich mal, die Basis. Und diese Basisdefinition, die beinhaltet auch schlechte Geschichten. So, die Frage ist aber, was ist gutes Storytelling? Hm. Das ist eigentlich das, was die Leute wollen. So, weil schlechte Geschichten ist nicht hinreichend, um den gewünschten Effekt zu erzielen, den die meisten Leute wollen.
Kannst du ein Beispiel geben für eine schlechte, hingerotzte Storytelling-Geschichte? Ganz schnell.
Mark aß einen Apfel.
Okay.
So, das wäre eine Story per Definition. Ne? Okay. Wir haben einen Protagonisten, wir haben eine Welt, wir haben eine Zeitachse. Etwas ist passiert, Ursache-Wirkung ist passiert, so. Das ist nicht spannend, das löst keine Emotionen in einem aus und das war tatsächlich auch eins meiner großen Probleme bei meiner ersten Studie. Ich bin mit dem Storytelling-Begriff gegangen, den halt LiteraturwissenschaftlerInnen und KommunikationsforscherInnen benutzen, aber eigentlich ist es ja wichtig, gutes Storytelling zu benutzen und dafür braucht es noch deutlich mehr.
Okay. Was braucht es dafür?
Ja, gutes Storytelling braucht noch ein bisschen mehr als das. Und da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Aspekte. Zum einen ist es immer gut, wenn man detailreiche, lebhafte Bilder verwendet. Ne? Wenn man die Imagination der RezipientInnen anregt, indem man Bilder verwendet, die sich Leute vorstellen können. Wenn man möglichst konkret wird in seinen Beschreibungen, sodass eben ein Bild im Kopf bei den Leuten entsteht.
Also würde ich jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel von vorher bleiben, sagen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Mark.
Alex aß einen glänzenden, dunkelroten, saftigen Apfel.
Das wäre dann quasi
mehr Bild als das.
Schon direkt eine doppelt so geile Story. Ja, und was wir noch brauchen, was auch super ist, ein Hindernis, dass der Protagonist oder die Protagonistin überkommen muss. Irgendeine Art von Struggle. Je doller der Struggle, desto besser. Also wir wollen so einen richtigen, so einen Jojo-Effekt. So. Also es fängt an und ist irgendwie normal. Also Mark aß den saftigen, roten Apfel und bemerkte plötzlich einen stinkenden, kriechenden Wurm da drin. Mark wollte schon den Apfel wegwerfen, bis er bemerkte, der Wurm kann sprechen und sie wurden beste Freunde.
Ja, typisch Marc.
Typisch Marc und seine Würmer. Grüße an Marc.
Liebe Grüße, Marc. Gemeinsamer Freund von uns beiden.
Ich habe wirklich nicht an dich gedacht, als ich damit. Es war einfach wirklich random Name.
Ja, funny.
Genau. Das ist auch auf jeden Fall sehr gut. Dann ist auch schön, wenn man so ein paar Informationen über das Innenleben der Protagonistin oder des Protagonisten bekommt. So, wie haben sie sich dabei gefühlt? Was hat das bei denen ausgelöst? Was waren deren Wünsche und Hoffnungen? Was war deren Motivation? Und das sind die Variablen, mit denen ich jetzt gerade gehe und in meiner zweiten Studie mir versuche anzuschauen, Also ich mache wieder ein Experiment und versuche das Problem, das ich in der ersten Studie hatte, ein bisschen zu lösen. Nämlich, ja, war das denn jetzt überhaupt eine gute Geschichte oder war das einfach nur eine Story nach Definition, aber die Leute fanden es trotzdem boring und deswegen hat es nicht funktioniert. So versuche ich jetzt zu schauen, ab wann ist eine Geschichte eigentlich wirklich eine gute Geschichte? Weil all die Sachen, die ich gerade aufgelistet habe, wurden natürlich auch nicht empirisch untersucht, experimentell. Das sind alles die Leute, die das eben aus anekdotischer Evidenz sagen. Mhm. Und das kann ich auch verstehen, denn wenn man selber ja irgendwie im Kommunikationsbusiness tätig ist, dann merkt man ja, was ankommt und was nicht so gut ankommt. Aber ich sehe jetzt meine Aufgabe darin, das Ganze mit quantitativen Daten anzureichern.
Ich wollte dazu direkt einen Kommentar hinterher schieben. Das deckt sich auf jeden Fall, was du so über Storytelling erzählt hast, ganz gut mit dem, was ich so drüber gelernt habe. Weil ich habe das so im Schreiben, bin ich da ein bisschen mit in Berührung gekommen. Und da gibt es so ganz klassisch, es gibt auch von den South Park-Autoren, gibt es da, glaube ich, auch einen Kurs zu, die das auch immer wieder betonen, diese klassische Storytelling-Structure, die nennt sich ABT. Das steht für And, But, Therefore. Also genau richtig, wie du es beschrieben hast, genau, es wird erstmal sowas established, so Welt, Worldbuilding, ein bisschen Information. Dann gibt es aber diese Challenge, dieses But, irgendein Problem. Und letztendlich gibt es daraus irgendein Resultat, irgendeine Auflösung der Geschichte. So, das fand ich so ganz, damit kann ich mir das immer so ganz gut merken. Und da wollte ich jetzt noch direkt einen kleinen Tipp hinterher schieben. Es gibt von Pixar gibt es einen kostenlosen Online-Kurs zu Storytelling, den man machen kann. Da kann man mal reingucken. Wir machen den auch mal in die Shownotes. Ist ganz interessant. Ich habe ihn noch nicht ganz fertig. Da wird auch vieles berührt. Auch wie man irgendwie eine Character-Arc und so bildet und lässt sich bestimmt auch viele Sachen übertragen, weil die haben auf jeden Fall Ahnung.
Geil, das klingt richtig gut.
Ja.
Gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, vielleicht kann ich da auch noch was mitnehmen als Impuls, welche Variablen man auch noch mal da wirklich auch quantitativ untersuchen könnte.
Ja.
Genau. Und das Ganze, was ich da jetzt gemacht habe, ist eben im Kontext Wissenschaftskommunikation. Also die Geschichten, die ich benutze, sind wissenschaftlich. So in meiner ersten Studie waren das Geschichten, die ich quasi geschrieben habe auf Basis von Interviews mit Professoren, die ich interviewt hatte.
Okay.
Und habe quasi versucht, einmal einen Text zu machen, einfach in einem klassisch wissenschaftlichen Stil als Nicht-Story und einmal als Story mit Protagonisten, der eben seine Geschichte erzählt, als Forschungsgeschichte sozusagen. Mhm. Und in der neuen Studie ist es quasi so ein kleiner selbstgeschriebener Text, wo es wirklich dann nur noch die Geschichten sind. Und es geht immer um Jean, weil ich das Geschlecht randomisieren möchte. Und Jean kann ja irgendwie beide. Und einmal ist Jean eine Astronomin beziehungsweise ein Astronom und einmal ein Neurowissenschaftler beziehungsweise eine Neurowissenschaftlerin. Okay. Und erlebt dann eben so ein paar Dinge am Tag und es fließen auch die ganze Zeit so wissenschaftliche Fakten mit ein. Ne? Okay. Also dann geht sie geht sie in ihr Raumschiff und fliegt zu einem Planeten und dann sieht sie diesen Planeten und dann wird so nebenbei beschrieben, was irgendwie auf diesem Planeten passiert, was dann halt so wissenschaftliche Fakten sind. Und so kann man sich dann hinterher auch angucken, wenn die Story gut ist, können sich die Leute dann vielleicht auch sogar besser vielleicht auf die wissenschaftlichen Fakten einlassen. Weil wenn das so wäre, dann hätte man einen super Case dafür, dass man auch ein bisschen Storytelling mehr in die Wissenschaft einbringt und eben kein Informationsverlust daraus resultiert. Weil das ist ja häufig das Argument und da gibt es ja viele Theorien, die dagegen stehen. Ne? Zum Beispiel Cognitive Load Theory, ne? Je mehr Infos in dem Text sind, desto schwieriger ist es, die wesentlichen Informationen zu lernen. Das würde quasi dagegen sprechen, ne, weil die Storys sind ja auf jeden Fall länger und da ist ja irrelevante Information dazwischen. Aber vielleicht ist der Storytelling-Effekt, wenn man jetzt wieder nach Shank und Avison geht, ja stärker als der Cognitive Load-Effekt. Weil sich die Leute dann wieder fühlen wie am Lagerfeuer und sich denken, oh, ist das geil, diese Geschichte zu lesen. Und ihr Unterbewusstes saugt alles ganz von alleine auf. Das wäre so meine Hoffnung irgendwie, dass das der Effekt ist.
Lässt du die dann Geschichten lesen, die Protagonisten, und dann am Ende machst du so eine Art Quiz, was hängen geblieben ist?
Richtig, genau.
Okay.
Und vielleicht noch mal ganz kurz zu deiner Methodik. Das sind Online-Studien, die du durchführst.
Richtig, ja.
Das heißt so, die Leute, die hast du nie gesehen, die sitzen halt dann irgendwie vorm Rechner, lesen das durch und du bist immer in dem, man ist immer in dem guten Glaube, dass die das auch ordentlich durcharbeiten und am Ende hat man dann halt viele Daten gesammelt.
Ja, auch wieder ein sehr spannendes Thema, Daniel, denn bei meiner letzten Studie hatte ich zwei unterschiedliche Subsamples verwendet. Mhm. Und zwar hatte ich 100 Leute aus meinem privaten Umfeld rekrutiert. Und ja, du lachst schon, weil es irgendwie, ja, ist halt Convenience-Sample, also mehr geht nicht.
Ja, ja.
Wobei das auch cool war, da war das tatsächlich so, mein Onkel, der ist Mathelehrer an der Schule und der hat einen Lehrerkollegen, der macht Philosophie und da ging es gerade um Erkenntnismethoden. Der hat das, was ich mache, an diesen Kollegen weitergegeben und der hat dann quasi so einen Deal gemacht mit seinem Kurs, dass die Studie für mich mitmachen. Dafür soll ich dann quasi in einer Stunde über meine Studie reden und darüber, warum das jetzt quasi Erkenntnisgewinn ist und warum das sein musste, dass das viele Leute machen. Und das hat mir auch wieder total Spaß gemacht. Da kommt wieder meine Rampensau aus mir raus.
Mega. Aber ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast. Was waren denn letztendlich die Ergebnisse?
Ja, genau. Ja,
es kam leider nicht so ganz viel raus. Das war alles ziemlich unsignifikant. Also ich muss noch ein bisschen was zum Design sagen, damit ich da genauer drauf eingehen kann. Also ich habe eben diese Texte erstellt auf Basis der Interviews, die ich mit zwei Professoren geführt hatte. Ich hatte noch mehr Interviews geführt, aber die kamen mir irgendwie am wertvollsten vor, um daraus eine Story zu machen. Habe das dann mit denen gegengecheckt, ob die Außendarstellung für sie in Ordnung ist und habe dann im Endeffekt 4 Texte gehabt mit jeweils 2 Themen und jedes Thema hat quasi eine Story und eine Non-Story als Text. Habt ihr ein Bild vom Kopf?
Mhm, ja, ist so ein klassisches Mix-Design oder so nennt sich das.
Richtig, genau, ja, genau. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt diese Texte gepoolt hat, ne, wenn man einfach quasi sagt, ich nehme beide Stories und nehme die zusammen und nehme beide Non-Stories und nehme die zusammen. Dann gab es keine signifikanten Ergebnisse, obwohl ich sehr viele abhängige Variablen gemessen habe. Und zwar habe ich gemessen Information Recall über einen Quiz. Ne? Mhm. Einfach quasi ja, so ein Single-Choice-Quiz, 4 Antworten, eine richtig. Ne? Ich habe gemessen Identifikation mit dem Autor. Es waren beides Männer, deswegen kein Gendern. Ich habe immer das Gefühl, wenn man so nicht die männliche Form benutzt, muss man das so spezifizieren. So, ich habe nicht vergessen zu gendern, ich meinte nur Männer.
Okay, ja.
Genau, also Identifikation, Information Recall, Authentizität, wahrgenommene Authentizität des Autors, emotionale Reaktionen auf den Text. Reading Enjoyment, wie viel Spaß hat es gemacht, den Text zu lesen? Fokussierung der Aufmerksamkeit, also ist es den Leuten quasi, ne, so war deren Aufmerksamkeit fokussierter auf den Text? Und da war bestimmt noch eine, an die ich mich gerade nicht erinnere, aber wirklich so alles Mögliche habe ich da reingepackt, wo ich dachte, das ist alles irgendwie ganz nice, wenn Wissenschaftskommunikation das leisten kann, ne? Alles, was irgendwie man will von einem wissenschaftlichen Text. So. Und rausgefunden habe ich, dass es nur einen positiven Effekt gab von der wahrgenommenen Connection zum Autor.
Okay.
Das ist schon positiver Effekt, ne? Also wenn man sich connected fühlt, dann bewertet man vielleicht auch das Thema ein bisschen besser. Aber es gab eben keine Korrelation. Also es war nicht so, dass die anderen Variablen signifikant waren. Die wären auf jeden Fall wichtiger gewesen. So, das ist im besten Fall eine Mediationsvariable. Aber es kann ja nicht, wenn die anderen nicht signifikant sind, dann ist der positive Effekt auf jeden Fall nicht hinreichend belegt. Was man sagen kann, es gab auch keinen negativen Effekt. Also ist vielleicht auch schon mal ein Erkenntnisgewinn. Und da sehe ich aber mittlerweile verschiedene Gründe, woran das liegen könnte, die auch mit der Methodik zu tun haben. Denn wenn man sich anschaut, wenn man sich die Texte einzeln anschaut, also den einen Autor quasi und seine Geschichte versus seine Nicht-Geschichte und das quasi aufteilt und nicht mehr poolt, dann gab es bei dem einen Autor positive Effekte bei der Identifikation und bei dem anderen negative Effekte bei der Identifikation. Ne, dass die Geschichte sogar was Negatives ausgelöst hat bei den Leuten. Das heißt, wenn man Storytelling anwendet und man stellt nicht sicher, dass es gutes Storytelling ist, da muss man auch aufpassen, dass man vielleicht nicht unsympathisch ist.
Ja.
Also vielleicht waren die Leute, der, also war der eine Autor den Leuten einfach ich persönlich hatte den Eindruck, ich habe das jetzt nicht gemessen, aber der eine war doch ein bisschen mehr humble und begeistert von der Sache, während der andere ein bisschen mehr seine Erfolge betont hat. Ne? Und der humble war, da konnten sich die Leute dann besser mit identifizieren als der, der seine Erfolge betont hat.
Das ist auch eine Erkenntnis.
Das ist auch eine Erkenntnis, auf jeden Fall. Das heißt, Storytelling ist schon mal auf jeden Fall nicht ein allgemein Rezept, das immer funktioniert. Das ist aber eine Sache, ne, ich habe quasi nicht die Qualität der Geschichte selber geprüft.
Das wurde nicht erfragt.
Das wurde nicht erfragt. Ich habe nicht gefragt, fanden Sie, dass das eine gute Geschichte war? Und ich habe leider auch keine offene Antwortmöglichkeiten gegeben, aber ich habe so ein bisschen Feedback bekommen aus meinem Umfeld, dass die so waren, so ja, also so richtig jetzt irgendwie Roman-Feeling hatte ich da jetzt nicht, als ich das gelesen habe. Und das ist halt auf jeden Fall was ich jetzt in der nächsten Studie halt erwirken möchte. Und deswegen
da müssen die dann so 50 Seiten durchlesen. Ja, hier hast du dein Roman-Feeling.
Ja.
Bitte, Opa.
Kurzgeschichten-Feeling, zumindest das.
Okay. Ja, wie lang war denn die Geschichte? Weil, also ich bin ganz ehrlich, so, wenn ich das jetzt lesen müsste und so, würde ich mir auch denken, boah, wenn es jetzt zu lang ist und am PC, online.
Ja.
Ach.
Ich würde sagen, das kannst du in 3 Minuten lesen.
Ja, das ist okay.
Das ist für so eine DIN A4-Seite. So.
Ich wollte aber nochmal zurückkommen. Du hast ja eigentlich so angefangen zu eröffnen, so mit deinem Thema. Du hast Paper gelesen und dachtest so, ey, warum kann man die nicht mal besser schreiben, damit die mehr Storytelling haben, damit die besser verständlich sind und so. Was ich mich jetzt aber frage, nachdem du so erzählt hast, wie deine Methodik und so war, wie kann man denn dann das Storytelling auf ein Paper wirklich mappen? Weil es ist ja nicht so, dass du in einem Paper wirklich eine Story erzählen kannst von Marc, der jetzt einen Apfel isst und einen Wurm drin findet, sondern also weißt du, was ich meine? Kann man das irgendwie konkret auf dem Paper dann anwenden? Oder wie, also wie gelingt der Link?
Das ist eine sehr gute Frage.
Noch ein Punkt für mich.
Ihr müsst mal mitzählen. Am Ende könnt ihr dann Competition rausmachen.
Wichtig für unser Ego, ja.
Also in erster Linie ist es Basisforschung.
Ja.
Das heißt, die konkreten Nutzen stehen jetzt nicht an erster Stelle, wie es dann genau umgesetzt wird. Mein Grundgedanke war tatsächlich, das ist aber auch sehr weit gegriffen, dass man da wirklich ein Paper, quasi eine Paperform draus machen kann. Also ich habe zum Beispiel mal ein Paper über Humor gelesen und das stand im Abstract als erster Satz. Humor is like a box of wine oder a bottle of wine. It's better when it's outside the box. Also wir haben ja wirklich den Abstract mit einem Witz gestartet. Das ist nicht direkt Storytelling, aber ich fand das direkt so geil und habe das so gerne gelesen. Ich meine, es bietet sich jetzt vielleicht auch nicht bei jedem Thema an. Es gibt da bestimmt theoretische PhysikerInnen, so die Themen haben, wo es vielleicht einfach nicht möglich ist und man sowieso nur für 12 Leute schreibt, die das verstehen, weil es so speziell ist. Aber so im Allgemeinen denke ich mir, ja, ich glaube, wir werden immer noch diese klassischen Paper brauchen, aber es gibt auch so viele Leute, die wollen auch das verstehen und wollen auch nah an der Forschung sein und vielleicht brauchen, also wir haben ja WissenschaftsjournalistInnen, die das dann aufbereiten, aber die suchen ja auch dann selber ihre Themen aus und es ist alles nicht, also ob es nicht vielleicht so einen Zwischenschritt gibt aus dem, was wir heute haben und dem tatsächlichen Paper, dass es quasi auch einfach so, ja, so ein bisschen mehr so die Fun-Paper dann gibt.
Dass so jeder Scientist muss noch so eine easy-to-understand-Version von seinem Paper machen.
Ja, da würden sich, glaube ich, sehr viele querstellen.
Sehr, sehr viele.
Ja, aber vielleicht kann man ja vielleicht kann ja irgendwann Gelder dafür da sein, dass es immer die eine Person am Institut gibt, die einfach nur verfolgt, was die anderen machen und quasi dafür da sind, das in der Easy-to-Understand-Version zu machen. Das haben wir auch schon auf der Wissenschaftskommunikationstagung gesehen, dass es Leute gibt, die, also Institute, die das wirklich schon so ähnlich haben.
Aber da habe ich eine Frage dazu, weil ich mir das schon gedacht habe, ist denn ChatGPT zum Beispiel gut darin, Storytelling zu machen? Das könnte man ja auch einfach sagen, gut, dann lassen wir es einfach inzwischen generieren, weil es klang für mich so ein bisschen so, dass dieses Storytelling einfach aus Prinzipien besteht, die man anwenden kann. Das kann ja, ja. Die künstliche Intelligenz ganz gut.
Ja, ich denke schon. Also ich habe tatsächlich mich bei meinen eigenen Storys, jetzt die ich gerade für die zweite Studie plane, inspirieren lassen von ChatGPT. Die sind noch nicht, also das ist noch nicht das fertige Stimulus-Material, weil ich das auf jeden Fall auch noch mit ExpertInnen gegenchecken muss und eine Pilotstudie machen muss und gucken muss, ob das klar geht, dass ne, Manipulation-Checks und so, ob das wirklich funktioniert. Aber ich war schon sehr, sehr beeindruckt, was ChatGPT da zustande bringen kann. Man hat es wirklich gerne gelesen. War auch ChatGPT 4, habe ich aus privater Tasche, aus privater Tasche extra bezahlt dafür.
Da habe ich viel Gutes drüber gehört. Ja.
Jetzt bin ich ChatGPT 4 Abo, ein Abo, wie,
was Abonnent. Ist deshalb, deshalb sind Abonnent, die Shows so hoch, Pete.
So ist es. Ja, genau. Und da war ich wirklich sehr beeindruckt. Ja, also ich würde sagen, die Antwort auf die Frage ist eine ähnliche wie auf die Frage, können wir nicht ChatGPT auch einfach unsere Paper schreiben lassen? Ne? Also ja, das wird ein Stück weit gut funktionieren. Die Frage ist, wollen wir das?
Ne? Ja, okay. Aber auch nochmal zu diesen wissenschaftlichen Themen, weil ich, also ich verstehe dieses, dass man es irgendwo runterbrechen muss für die Allgemeinheit. Aber glaubst du nicht, dass das wissenschaftliche Paper an sich, auch wenn es Kritik und vielleicht auch Sachen gibt, die man an diesem Format ja kritisieren kann, dass es einfach so quasi die Form ist, die Wissenschaftler verstehen, die sich ja auch schlussendlich damit beschäftigen müssen, damit weiterarbeiten müssen. Mhm. Und dass so die Gesellschaft quasi, natürlich jemand muss das aus diesen Papern irgendwie rausformulieren, aber dass das Format des Papers an sich schon sehr gut für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler funktioniert.
Das ist tatsächlich schon wieder eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe.
Sehr gut.
Ich weiß es wirklich nicht, ob das so ist. Es ist ein bisschen ein explorativer Ansatz in dem Sinne, weil ich sag mal, ich bin ein bisschen mit dem naiven Gedanken daran gegangen, weil das so meine Motivation war, weil ich mir dachte, boah, Paper lesen ist oft irgendwie so dröge und so, kann man das nicht irgendwie cooler gestalten? Und bin dann ein bisschen mehr dahin gegangen zu sagen, okay, ich weiß gar nicht, wofür genau meine Forschungsergebnisse geeignet sind. Sie zeigen letzten Endes den Effekt von Storytelling in Textform. Mhm. Ob man das jetzt für ein Paper verwenden muss, sei dann dahingestellt. Man kann es ja auch für Blogposts, für vielleicht noch irgendwelche Wissenschaftsformate, die erst kommen werden, die in irgendeiner Form digital vielleicht einen Zugang ermöglichen für die breite Masse der Gesellschaft.
Ja.
Oder eben auch für, ja, ein Twitter oder jetzt X-Account, wo man vielleicht kleine Storys da macht. Da gab es auch schon Forschung zu, im Bereich Humor zum Beispiel. Dass, wenn man Humor einbaut in Twitter-Posts zu Wissenschaftsthemen, dass das auch irgendwie ganz toll funktioniert. Und im Endeffekt würde ich sagen, ist es für all die Bereiche relevant, wo Wissenschaft bereits heute an die breite Masse kommuniziert wird. Und ich denke, jetzt, wo ich darüber gerade so reflektiere, dass der Nutzen, das wissenschaftliche Paper abzulösen, wahrscheinlich eher nicht sein wird.
Okay.
Ich hab auch noch einen kleinen Kommentar dazu. Ich glaube nämlich, es ist trotzdem ein relevanter Skill für wissenschaftliche Paper, weil auch da, und ich glaube, da würdet ihr mir zustimmen, gibt es schon große Unterschiede zwischen Paper. Es gibt Paper, die liest man gerne, die lesen sich richtig gut, und es gibt Paper, wo man sich richtig durchzwängt. Und ich glaube, das ist oft genau dieser Storytelling-Aspekt. Es gibt nämlich ein Paper, das war für mich immer ein Referenzpaper. Das habe ich geliebt, wirklich. Also das habe ich damals gelesen und dachte so, wow, so kann ein Paper sein. Das ging einfach, das waren so 4 Experimente und das ist so von einem zum anderen geflossen und es war einfach so schön strukturiert und ich habe das so gerne gelesen. Ich fand es einfach mega. Und ich glaube, das war einfach ein verdammt gutes Storytelling. Es war nämlich auch von Anfang an klar so, das wollen wir machen, das ist das Problem, das ist die Challenge und so. Und das passiert jetzt so. Und
das schnurrt der präfrontale Kortex.
Ja.
aber ist das Ziel von einem Paper nicht, quasi mir die Informationen zu vermitteln über das Experiment und das Storytelling an der Stelle vielleicht für den Leser irgendwie ganz nett, aber das ändert ja nichts an dem Informationsgehalt des Papers oder an der Qualität der Studie, die durchgeführt wurde.
Das stimmt, auf jeden Fall. Ne? Die Frage ist halt, wofür sind Paper im Endeffekt da? Ist es dafür da, dass sozusagen ist es ein Bericht einer Forschung, wo der Aspekt Verständlichkeit und Reading Enjoyment überhaupt gar keine Rolle spielen soll. Weil wenn das so wäre, dann finde ich, könnte man sich schon die Frage stellen, ob das sinnvoll so ist und ob man nicht daran was ändern möchte und das Kriterium vielleicht der Readability, das ist ja auch schon so, ne? Also man wird ja, wenn man ein Paper schreibt, ob es jetzt von ReviewerInnen oder eben von den Doktoreltern, durchaus dafür kritisiert, wenn man nicht gut und leicht folgen kann. Und
also ich kenne das so, wenn ein Paper abgelehnt wird, ist der erste jetzt immer, ja, first of all, the paper was well written and bla bla bla. Und dann kommt aber. Hat noch nie jemand was anderes geschrieben.
Okay, interessant. Also ich habe tatsächlich, für mich war das beim Schreiben meiner eigenen Paper immer mega wichtig, dass ich mir denke, ich will die Leute auch irgendwie abholen mit dem, was ich schreibe. Und Paper, die irgendwie schwierig zu folgen sind, die nerven mich und die finde ich doof. Und das ist das, was die erste emotionale Reaktion bei mir ist. Und erst im zweiten Blick gucke ich, okay, was ist die Qualität der Stichprobe? Und ne, also dieser, ich finde, das ist ja auch ein großer Teil unseres Jobs. Wir müssen ständig Paper lesen. Wäre doch nett, wenn es uns so leicht wie möglich gemacht würde, die zu verstehen.
Ich denke halt, was wahrscheinlich ein guter Verkaufsargument wäre, wenn man sagt, durch Storytelling wird dein Paper öfter gelesen und häufiger zitiert.
Richtig, genau.
Weil dann hätte man in der Wissenschaft ja die harte Währung, weil das zählt ja am Ende des Tages.
Genau, und das ist ja eben wieder dieser Claim von Shank und Abelson, dass es eben quasi auf allen Ebenen besser funktioniert und auch der Wissenstransfer irgendwie besser sei. Ja, aber bei Wissenstransfer, da geht es irgendwie auch viel darum, also es gab zum Beispiel so ein recht einflussreiches Paper von Green and Brock, da ging es um Narrative Transportation, so als psychologischer Prozess, dass wenn man quasi einen Roman liest, dass man so rein transportiert wird in die Geschichte, die man gerade liest. Und dass man sich eben dabei extrem auf die Geschichte fokussiert, man vergisst so ein bisschen Raum und Zeit und ist eigentlich nur noch in dieser Geschichte drin. So, was, glaube ich, den meisten Menschen bei Harry Potter an der einen oder anderen Stelle passiert. Ne, bei den richtig guten Geschichten, die wir lesen. Und dann hatten die eben die Beobachtung, dass es ja auch häufig passiert, dass wenn man ein richtig gutes Buch liest, dass man eben deswegen ist Narrative Transportation, aber es geht auch um den transformativen Prozess, dass man danach irgendwie vielleicht andere Einstellungen hat und anders über das Leben denkt, weil man sich so krass identifiziert mit der Protagonistin oder dem Protagonisten. Ne, man fühlt wie dieser Protagonist oder die Protagonistin und wird quasi die Person zwischenzeitlich und dadurch können dann eben die Einstellungen und Werte, die diese Person vermittelt, viel freier vom Unterbewusstsein aufgesogen werden, als wenn man jetzt argumentiert, warum man diese Werte übernehmen soll. Ne, also jetzt mal als Beispiel, das wurde viel verwendet in so Health Communication, dass Beiträge gezeigt wurden von Leuten, die sich eben gesund verhalten, ne, oder so Anti-Raucher-Innen-Kampagnen, quasi einfach ein Role-Modell gezeigt wird, dass eben, ne, man hat diese Identifikation und dadurch übernimmt man eben leichter die Werte, als wenn ich dir jetzt sage, hör bitte auf zu rauchen. Und das kann man eben auch auf viel fundamentalere Dinge ausweiten. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal Hermann Hesse gelesen habt, aber das hat bei mir auf jeden Fall richtig krass viel ausgelöst, was so meine Grundsicht auf die Welt betraf. Viel mehr als jetzt so ein klassisches Philosophiebuch, ne? Weil ich das eben alles über diese Geschichte und diese Charaktere aufgesogen habe. Und man muss es sich eben nicht auf diese schmerzhafte Art und Weise aneignen. Und das ist eben vor allem dieser Effekt, der eben auch gut sein könnte für die Wissenschaftskommunikation, weil man vielleicht WissenschaftlerInnen als Protagonisten hinstellen kann und die Leute begeistern kann somit für die Wissenschaft. Ne, weil die wirken ja häufig so ein bisschen abgehoben in ihrem Elfenbeinturm und nicht so ganz relatable. Und dann kann man sich auch wiederum angucken, dass es eben einen Teil der Gesellschaft gibt, die haben starke sogenannte Anti-Scientific Attitudes. Ich sag mal Stichwort AfD-Bubble. Und ne, hat man ja auch in der Corona-Pandemie viel gesehen. Es gibt Leute, die immer noch den Klimawandel nicht so ganz dran glauben. Es gibt fundamentale ChristInnen, die die Evolutionstheorie ablehnen und so weiter. Mhm. Und gerade solche Leute könnte man aufgrund starker Anti-Einstellung vielleicht besser erreichen, durch Storytelling, als eben durch aus diesen rationalen Gründen ist Wissenschaft gut. Also es hat so ganz viele Ebenen irgendwie, dieses ganze Thema, die ich nicht so ganz auf so einen Use dann so runterbrechen kann.
Ja, es ist, wie du es gesagt hast schon, wenn wir schon in der Steinzeit so ums Feuer saßen und das so ein wichtiger Teil ist, durch den wahrscheinlich auch sich unsere Kultur und auch Erinnerungskultur so gebildet hat, kann ich gut vorstellen, dass das so ein zentraler Mechanismus ist, um einfach so tief in unsere Köpfe zu kommen.
Ja, das wird zumindest teilweise postuliert und das überprüfe ich, genau. Ob das wirklich so ist, bis jetzt habe ich noch keine Evidenz.
Aber zumindest, wenn du sagst, dass zum Beispiel vielleicht auch so Faktoren wie Humbleness dadurch besser rauskommen und dass die Leute dann eher annehmen oder sich eher connected zu dem fühlen, das würde ja schon mal zum Beispiel für Vertrauen sprechen, dass man zunimmt, jemand aufbaut und dann sagt man, okay, vielleicht kann ich dem ja auch vertrauen mit dem, was er sagt.
Richtig, genau. Voll, genau richtig. Ne? Da wäre es dann ganz wichtig, auch einfach zu zeigen. Und das ist wirklich was, wo sich WissenschaftlerInnen doll gegen wehren, ProfessorInnen zumindest, relatable zu sein in ihrem emotionalen Ausdruck. Ja. Das habe ich auch bei den Interviews gemerkt, die ich geführt habe. Ne? Da musste ich wirklich häufiger nachfragen, so, ja, und wie haben Sie sich dann gefühlt in der Situation? Ja, das waren schon gute Forschungsergebnisse. Nein, wie haben sie sich gefühlt? So. Das ist ja auch ein Aspekt vom Storytelling, ne? Diese Relatability der Charaktere. Und wenn WissenschaftlerInnen mehr relatable sind, vielleicht können wir damit dann noch mehr Leute von dem Projekt Wissenschaft überzeugen. Man muss dazu sagen, einschränkend, also es ist wirklich nur eine kleine Bubble, die wirklich gegen Wissenschaft ist, so der große Teil der Gesellschaft. Also es wurde auch mal postuliert, Wissenschaft wäre in einer Krise und in einer Vertrauenskrise. Das zeigen die Daten jetzt aber nicht so richtig. Also ein Großteil der Gesellschaft ist immer noch der Meinung, dass die WissenschaftlerInnen integer sind und einen guten Job machen.
Aber können wir vielleicht nochmal, jetzt haben wir lange gesprochen, zusammenfassen. Diese Frage, die wurde am Anfang schon mal gestellt, kann Storytelling für dich wissenschaftliche Themen umfassen? Und vielleicht zusammengefasst nochmal, wenn ja, in welcher Form? Was ist so die Kernessenz aus dem, was du bis jetzt rausgefunden hast?
Ja, also wie gesagt, rausgefunden habe ich ja hauptsächlich durch meine Literaturrecherche und nicht so viel durch meine eigene Studie. Ich würde auf jeden Fall sagen, sie kann ein ergänzendes Tool sein, um Wissenschaft anzureichern. Diese, sage ich mal, komplett faktenbasierte und abstrakte Kommunikationsweise, die ist wichtig für die WissenschaftlerInnen untereinander, die sich in dem Feld austauschen, die eben wissen müssen, was die anderen machen und was ist der aktuelle Forschungsstand, und für alles andere, ne, wo es eben mehr an die breite Masse geht, da könnten wir mehr Storytelling einsetzen, wobei ich mich natürlich als Wissenschaftler auch freuen würde, ne, da ist es vielleicht dann auch ein Kontinuum, dass man sich da anschaut, wenn man vielleicht so ein bisschen Storytelling mit reinpackt. Ne? Also vielleicht kann man ja in ein Paper irgendeine Figur mal reinnehmen, wo dann irgendwie, ne, das kann dann ja auch vielleicht irgendwie digital gelöst werden, dass man einfach sagt, wer möchte, kann die Storytelling-Anteile ausklappen, und da kriegt man dann vielleicht irgendwie eine Beispielfigur, die irgendwie das anwendet. Und ich glaube, diese paar mehr Sätze, die man da liest, würden es trotzdem insgesamt deutlich erleichtern und den kognitiven Aufwand reduzieren. Das wäre jetzt meine
Hypothese,
die ich ungeprüft in den Raum stelle.
Ich habe auch das Gefühl, also das sind, für mich sind das die Paper, die ich einfach mich besser dran erinnere. Jetzt, als du es nochmal so gesagt hast, ist mir auch so ein Paper eingefallen, da ging es eigentlich nur darum, so um Wahrnehmung von Musik im Gehirn, aber das hatte so einen coolen Einstieg mit diesem So sprach Zarathustra-Song, anhand von dem, als Protagonist quasi, hat es halt diese ganzen Parameter erklärt, die jetzt analysiert werden, weil da ging es auch ein bisschen so um Surprise, weil das halt auch Surprising Aspects hat und so, es war auch so ein Spektrogramm von diesem Song abgebildet und so, und das irgendwie, das hat total motiviert, dann hört man sich den nochmal an und versucht es anhand von dem, wie die den beschreiben, zu verstehen, und sowas ist einfach geil, das ist relatable, das kann man sich gut merken, und das ist einfach ein toller Einstieg dann in so ein Paper.
Ja, finde ich nämlich auch, ne, und man muss es ja nicht man muss ja jetzt nicht komplett das Ganze in der Story verpacken. Man kann ja mal vielleicht einsteigen mit so ein bisschen Storytelling-Element und dann vielleicht ausfaden, ganz am Ende in der Diskussion. Ne?
Ja.
Und dann eben auch vielleicht den Grad an Storytelling variieren, je nach Zielgruppe.
Mhm. Ja.
Würdest du denn auch sagen, dass Podcast eine gute Methode zur Wissenschaftskommunikation ist?
Ich habe darüber nicht geforscht und kenne auch kein Paper, deswegen kann ich hier nur anekdotische Evidenz nehmen und sagen, ja, auf jeden Fall, richtig geil, dass ihr das macht. Ich glaube, sowas ist genau das Richtige und davon braucht die Welt auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Weil
oder halt Hörer bei uns. Also man bräuchte gar nicht mehr Podcasts, sondern einfach mehr Hörer bei uns.
Richtig, genau. Eigentlich ist schon alles da. Es liegt schon bereit. Man muss die Low-Hanging Fruit nur noch pflücken.
Ich möchte mich von allen Aussagen, die hier eben getätigt werden, distanzieren.
Ich mich auch.
Ich nicht.
Ich wollte noch mal jetzt vielleicht, um das Thema ein bisschen zu verlassen, aber noch mal so ein bisschen so eine größere Frage stellen. Weil manchmal ist es ein bisschen durchgedrungen bei dir und vielleicht hast du da noch ein bisschen mehr zu. Mich würde so interessieren, was ist für dich in der Promotion anders, als du ursprünglich erwartet hast? So.
Okay, also konkret aufgestoßen ist?
Ja, ne, oder nicht mal unbedingt. Es kann auch natürlich positiv sein.
Also ich kann erstmal positiv sagen, ich hätte gedacht, dass ich mich deutlich mehr, also dass Promotion wirklich im Grunde heißt, Privatleben ist komplett vorbei. so krass ist es nicht. Und dass ich auch das Gefühl habe, also diese Burnout-Horror-Stories von Promovierenden habe ich vorher viel gehört. Mhm. Ich würde sagen, meine Stelle gibt es ganz gut her, dass ich so meine Work-Life-Balance in dem Maße halten kann, dass ich mich hinreichend regenerieren kann, dass ich da ganz gut konsequenten so den Ansprüchen, die das Institut an mich stellt, gerecht werden kann. Ne? Man hat immer Phasen, da ist man irgendwie viel krank und dann bleibt was liegen und dann ist es stressig. Aber es ist nie dieses Grundgefühl von, boah, wann bin ich endlich fertig? Mhm. Ich mache das wirklich gerne und also bin auch froh, dass ich 6 Jahre habe, weil so wie es jetzt gerade ist, kann es bleiben, sage ich mal ganz ehrlich. Ja. Abgesehen davon, dass es natürlich auch stark ist, einfach viel mehr Zeit zu haben. Ne?
Ja, ja.
Ich muss jetzt wirklich gerade mal überlegen, was mir sonst so aufgestoßen ist.
Du kannst auch 5 Minuten in dich gehen, können wir alles rausschneiden.
Ja, stimmt. Ich würde sagen, womit ich meine Schwierigkeiten habe, was ich immer noch das zu akzeptieren, ist die Zettelwirtschaft, die teilweise an der Uni noch herrscht.
Ja.
Also es ist so, also da sind auch Fortschritte passiert, als ich angefangen habe, da gab es sogenannte Laufzettel. Und sogenannte P-Formulare. Studierende in unseren Kursen machen entweder eine Prüfungsleistung oder nur den Workload. Mhm. Wenn sie nur den Workload machen, dann müssen sie eigentlich nur anwesend sein. Eigentlich müssen sie auch aktiv mitarbeiten, aber das kann man jetzt nicht wirklich durch irgendwelche Prüfungen dann einfordern. So. Und wenn Studierende nur eine Anwesenheit, also ein Workload verrichten, dann machen sie es mit einem Laufzettel. Und früher war es eben so, dass die Studierenden zu dir gekommen sind, dir den Laufzettel gegeben haben, du unterschreibst den und gibst es ihnen zurück. So, jetzt ist ja mittlerweile eigentlich schon viel digital möglich. Mhm. Man könnte das ja auch einfach online machen. Das funktioniert mittlerweile bei den Prüfungsleistungen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Ne, die mussten wir dann auch immer ins Prüfungsamt weiterleiten, die P-Formulare, womit wir die Noten der Prüfungsleistung halt weitergeben. Dadurch hatten die am Prüfungsamt natürlich auch Aufwand. Jetzt kann ich einfach übers Internet die Note eingeben, eintragen, fertig. Das ist schon mal wunderbar, aber es gibt halt eben immer noch diese Laufzettel. Da denke ich mir, warum nicht auch den Workload einfach digital? Aber da malen die Mühlen langsam. Und ein Thema, was wirklich auch so ein Running Gag ist bei uns im Team, ist wirklich, also die Reisekostenabrechnung, bis man da sein Geld wieder hat.
Ja.
Das dauert so lange.
Ich kann ein Lied von singen, ja.
Die kommen auch immer kategorisch mindestens einmal zurück. Obwohl man die schon 10-mal gemacht hat, kommen die immer einmal zurück. Und dann hat man damit so viel, dann hat man wieder dieses Formular und so, und dann muss man da wieder ausfüllen und so. Und da ist schon so eine gewisse Grundhaltung des Misstrauens, als würden wir Mitarbeitende eigentlich nur versuchen, den irgendwie noch den letzten 5er unberechtigterweise aus der Tasche zu ziehen. So. Letztens habe ich gehört, ja, als ich da habe ich ein Bahnticket eingereicht, natürlich online, weil Bahntickets sind mittlerweile nicht mehr online, und dann habe ich zurückbekommen die Meldung, ja, wo ist denn der Zangendruck vom Schaffner? wann seid ihr eigentlich das letzte Mal mit der Bahn gefahren? So? Ich halte da mein Handy hin und fertig.
Das haben sie privat genutzt.
Nicht genau, so zufällig an genau dem Tag. Also sowas.
Ja. Nächstes Mal lässt du einfach das in dein Handy machen. Dann hast du so diesen Zang.
Richtig, genau. Ja, das sind Sachen, an die ich mich gewöhnen musste, weil Surprise, Surprise, in den Niederlanden, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, was 6 Jahre vorher war, lief das irgendwie alles viel besser. Oh, und digital. Oh,
wow. Ja.
Aber ich muss wirklich sagen, ich bin im Groben und Ganzen sehr zufrieden mit diesem Job und macht mir wirklich Spaß.
Das ist schön zu hören. Was ich noch, meine letzte Frage so für dich in dem Feld ist, was ich ja von dir weiß, was ich ganz interessant finde, vielleicht magst du da noch ein bisschen drüber reden. Du hast ja auch eine bestimmte Startroutine, wie du in den Tag auch reinstartest. Vielleicht, ja, erzähl doch mal, wie läuft die ab? Vielleicht können wir die ja übernehmen oder uns davon inspirieren lassen.
Ja, es kommt natürlich darauf an, ob ich Homeoffice mache oder am Institut bin. Mhm. Also ich habe eine großzügige Homeoffice-Regelung, wo ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Phasen habe, wo ich keine Lehre mache, dann auch über längere Strecken mal von zu Hause aus arbeiten kann und mich dann da auf die Promotion zum Beispiel konzentrieren kann. Das finde ich auch gut, wenn ich dann zu Hause bin, dass ich eben wenig Ablenkung habe. Und wenn ich eben ans Institut fahre, dann habe ich nicht so eine richtige Routine, dann ist es mal so oder so, dann kommt es auch immer darauf an, wann die Termine liegen. Aber beim Homeoffice habe ich auf jeden Fall eine ganz feste Routine. Ich stehe morgens auf und meistens spiele ich tatsächlich Computer beim Frühstücken. Und ich spiele immer so ein Computerspiel, wo man so ein bisschen Pause hat zwischen seinen Zügen. Und ich mache dann immer meinen Zug, dann weiß ich, jetzt habe ich 30 Sekunden Pause, dann mache ich mir mein Müsli fertig, dann mache ich mir meinen Kaffee fertig, dann spüle ich irgendwie, räume alles auf, bis es fertig ist. Das dauert immer so ungefähr eine Stunde. Und wenn ich anfange zu arbeiten, mache ich immer Lo-Fi auf YouTube, immer das Lo-Fi-Girl. Das ist meine konditionierte Arbeitsmusik. Also Lo-Fi ist ja so Hip-Hop-Beats, die so ganz smooth und ein bisschen jazzy sind.
Die mit der Katze, oder?
Ja, richtig, genau. Die hat so eine Katze auf dem Schreibtisch. Ja, genau. Und die höre ich immer zum Arbeiten, wirklich ausnahmslos.
Krass.
Und hast du die noch nie zum Arbeiten gehört, Philipp?
So, ich höre andere Sachen.
Ja, okay. Ja, also ich
hört ihr auch so Arbeitsmusik?
Ja, ich habe auch über die gehört.
Echt?
Über die. Ja,
da kann es aber kein Zufall sein. Da gibt's können wir bestimmt auch eine Studie drüber machen, dass die irgendwie Lo-Fi besonders gut funktioniert. Ich habe das Gefühl, das ist so, das gibt mir so ein ganz sanftes, gelassenes, aber produktives Tempo.
Ja, ist wahrscheinlich auch so 80 Beats per Minute, also nah am Herzschlag dran, würde ich jetzt vermuten, so, um eine große Atmung zu haben.
Ja, aber da kommt schon der mehr neurowissenschaftlich unterwegs sein.
Aber was spielst du denn für ein Spiel? Computerspiel, das hast du jetzt so weggewischt.
Ja.
Siedler von Catan oder was ist das rundenbasiert?
Früher war es Hearthstone Arena. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hearthstone Battlegrounds. Und mittlerweile ist es Terraforming Mars. Ist auch als Brettspiel, aber das kannst du auch Steam spielen. Und ich habe
Computer dann.
Wusstest du, dass das ein Terraforming Mars spielt, Daniel?
Ich wusste alles, ja.
Okay. Ja.
Wir drei haben alle dieses Spiel, by the way.
Ja, und
es ist in diesem Schrank hier.
Es ist so geil, oder? Ey, bei Steam habe ich schon mittlerweile über 600 Stunden da drin.
Aber ich habe auch neulich nochmal, ich würde an dieser Stelle wirklich nochmal einmal explizit Werbung machen für dieses Spiel, weil ich habe neulich auch gedacht, es ist, glaube ich, also es ist vielleicht nicht das allerbeste Spiel für jeden, aber es ist so insgesamt im Durchschnitt, würde ich sagen, das beste Spiel. Weil es hat irgendwie das perfekte Level auf Komplexität und Einfachheit. Man kann es immer spielen, auch mit zwei Leuten nur, bis zu fünf Leuten. Es macht immer Bock irgendwie. Ich hab das,
man kann sogar alleine spielen, ne?
Ja, man kann sogar alleine spielen.
Man kann sogar alleine spielen. Und ich finde halt auch, dass dieses Setting so gut umgesetzt ist, wie das alles so ineinander greift. Ne? Man muss diesen Mars bewohnbar machen. Und dann hast du die Temperatur, und wenn du dann 0 Grad erreichst, dann kannst du einen Ocean hinlegen, weil dann ja das Eis gefriert und so. Das ergibt alles so Sinn. Und wir kriegen übrigens kein Geld hier von den
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das. Ich würde diesen Podcast nur Werbung damit auch machen.
Nee, wir würden kein Geld bekommen, sondern kleine goldene Würfel.
Hier ist eine Ressource, kannst du für alles einsetzen. Stark.
Ja, okay. Ja. Mhm. Aber genau. Das heißt, du spielst Lo-Fi-Playlist an und dann geht's los.
Genau, wenn Lo-Fi läuft, dann weiß mein Unterbewusstes direkt, okay, jetzt wird gekloppt.
Ja.
Und ja, erstmal Mails öffnen und gucken, was so ansteht. Früher habe ich tatsächlich immer erstmal quasi gesagt, leeren Schreibtisch und dann größere Arbeiten. Mittlerweile mache ich das anders. Mittlerweile gucke ich, ob es dringende Mails gibt und mache die unwichtigen erst am Ende, weil ich gemerkt habe, ab einem gewissen Punkt ist meine geistige Fähigkeit ein bisschen erschöpft. Ja. Und ab dem Punkt kann man dann häufig vielleicht nicht mehr so gut noch Paper lesen, aber vielleicht noch ganz gut mal einen Laufzettel ausfüllen.
Ja.
Genau. Und ich mache immer 50 Minuten Arbeitssession, 10 Minuten Pause. Mehr oder weniger 10 Minuten. In meiner ersten Pause mache ich immer Wim Hof Breathing, 3 Runden.
Oh, wow.
Also, okay. Mit diesem YouTube-Video?
Es gibt es auch auf Spotify.
Ah, okay.
Muss ich aber dazu sagen, dass das, glaube ich, nicht vom Wim Hof selber hochgeladen ist auf Spotify. Das heißt, man unterstützt damit nicht die CreatorInnen davon.
Ja.
Allerdings ist es
Wim Hof hat genug Geld.
Glaube ich auch. Ich glaube,
was, ganz kurz das. Für mich, was ist denn das? Also wie geht das, Wim Hof atmen?
Das ist eine Atemübung, die
Wolltest du das gerade vormachen im Mikro?
Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht und es ist immer dieses Breathe in, breathe out.
Richtig, du hast auch breathe sehr gut in, den Akzent mitgemacht.
Breathe out.
Breathe in. Go with the flow of the breath.
Ja. Okay, ja.
Genau, also wie Philipp schon angeteasert hat, du atmest halt 30 Mal aus und ein in einem relativ schnellen Rhythmus.
Okay.
Durch den Mund präferenziell. Mhm. Zumindest mache ich das durch den Mund, weil ich nicht so viel Luft genug durch die Nase reinkriege. Ich glaube, habe so ein bisschen so eine schief stehende Nasenscheidewand. Und genau, das machst du 30 Mal. So nach 7, 8 Malen merkst du schon so, oh, irgendwie ein bisschen kribbelig in meinem Kopf. Ich merke es mittlerweile tatsächlich weniger, weil ich das, glaube ich, so habituiert bin dazu. Mhm. Aber am Anfang richtig, also ging richtig was los so in meinem Körper. Ja, und du machst einfach die ganze Zeit weiter. Das gibt es auch noch intensiver, das nennt sich dann holotropes Atmen. Da machst du das so schnell und so intensiv, dass du richtig, richtig verrückte Dinge passieren.
Okay.
Und naja, da machst du es halt 30 Mal und nach diesen 30 Mal hörst du auf und hältst deinen Atem an.
Mhm.
Und dadurch, dass du 30 Mal so intensiv eingeatmet hast, ja quasi hyperventiliert hast auf eine kontrollierte Art und Weise, bist du sehr gesättigt, was Sauerstoff angeht und kannst sehr lange nicht atmen.
Mhm.
Und diese Nicht-Atmen-Phasen wurde scheinbar schon gezeigt. Wim Hof redet da immer über die Studien, ich habe sie mir selber noch nicht durchgelesen, wird wohl der Vagus Nerve aktiviert.
Okay.
Dieser tiefe Entspannungsnerv, den man ja nicht bewusst kontrollieren kann.
Mhm.
Ich kann nur sagen, auch wieder anekdotische Evidenz, immer wenn ich das mache, fühle ich mich danach geistig wieder extrem frisch.
Okay.
Ich bin dann in meiner zweiten Stunde, nachdem ich das mache, also nach dieser Wim Hof Breathing Pause, habe ich so 20, 30 Minuten, ne, wo dann auch das Koffein gut angekommen ist im Körper, wo ich dann mega produktiv bin.
Okay.
Und
das ist also ein Interaktionseffekt. Nicht nur atmen, sondern atmen plus Koffein.
Ja, das Ding ist, teilweise bin ich am Hadern mit meinem Kaffeekonsum, weil ich so sensibel auf Kaffee reagiere, dass ich teilweise nicht mehr still sitzen kann. Und dann kriege ich Rückenschmerzen. Und deswegen habe ich dann teilweise angefangen, Grüntee zu trinken. Aber dann ist es halt ein Tacken schwieriger, sich zu konzentrieren. Ne? Wenn du so richtig high auf Kaffee bist, dann ist halt voll einfach so. Ne? Dann schiebt's mich die ganze Zeit so automatisch nach vorne. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, so häufig Kaffee getrunken, dass meine Toleranz klar geht, dass ich so den einen Kaffee morgens einigermaßen vertrage.
Wie mit Wim Hof.
Richtig. Das hatte ich dann auch schon bei Wim Hof, dass ich dann wirklich einfach nicht still liegen konnte in dieser Atempause, weil ich zu viel Koffein irgendwie in meinem System hatte.
Ja.
Naja, auf jeden Fall tut mir das immer richtig, richtig gut. Ich kann das allen Leuten da draußen empfehlen. Weil das Coole ist, wenn man so ein bisschen, ne, wenn man so länger arbeitet, dann hat man ja irgendwie, glaube ich, auch so Stresshormone im Körper. Man hat zu viel geistig gearbeitet und zu wenig körperlich sich betätigt. Und das spült das Ganze irgendwie so ein bisschen raus. Das ist so ein kleiner Reset. Und es ist halt auch keine Achtsamkeitübung, wo du jetzt irgendwie erstmal deine Gedanken runter verlangsamen musst, sondern du atmest halt einfach schnell und hörst dann auf zu atmen. Das ist relativ easy.
Okay.
Genau, deswegen mache ich
das. Aber es ist trotzdem, also man sollte das nicht unterschätzen. Es ist schon, also für mich, ich habe das auch mal gemacht, ich habe so ein Buch gelesen über Atmen, Breath, und habe das dann auch mal ausprobiert. Und es ist schon eine Experience, die ich so noch nicht hatte. Es ist einfach so eine andere körperliche Erfahrung. Das muss ich schon sagen. Wie viel das dann am Ende bringt und so, Wim Hof, ja, macht, glaube ich, seine Studien irgendwie selbst. aber, also, ja, da ist schon was dran. Es gibt da schon größere Forschungsfelder zu Atem und so.
Ja.
Da ist er.
Da sind wir wieder beim Misstrauen gegenüber Wissenschaft. Ich glaube, dass das wirklich seriöse Paper sind, die da entstanden sind.
Okay. Ja, ich weiß nur, dass Wim Hof macht so ein bisschen Geld.
Ja, richtig. Der wird auf jeden Fall sehr biased sein. Aber ich habe
auch. Aber mal Atem gibt es natürlich viele Paper, ja, die auch seriös sind. Das auf jeden Fall.
Ja.
Philipp, hast du sonst noch, hast du noch eine Frage eigentlich auf dem Zettel?
Ja.
Okay.
Weil, also wir haben jetzt die ganze Zeit schon sehr lange über Forschung, dies und das, und ich finde sehr über ganz viele verschiedene Sachen geredet. Das ist die laberigste Folge, die wir bis jetzt hatten. Aber wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen, was Pete studiert hat und wie sein Werdegang war bis zu seiner Promotion. Also wir haben den Anfang vergessen.
Philipp, eine sehr gute Frage.
Ja, ist schon wichtig. Also es ist mal durchgeschieden, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie du überhaupt an deine Promotionsstelle gekommen bist, was du davor gemacht hast.
Gerne. Ich hab mein Abitur gemacht. Das war mit einem NC von 2,3. Da ist einem in Deutschland ja der Weg als Psychologe verwehrt in der Regel. Ja. Es sei denn, man nutzt andere Methoden oder Wartesemester.
Ja.
Ich wollte dann erst soziale Arbeit studieren nach meinem FSJ, wo ich zum Glück abgelehnt wurde bei soziale Arbeit, weil es dieser Doppeljahrgang war damals, ne, wo mit G8 und G9 dann alle gleichzeitig.
Wo kommst du ursprünglich her?
Ich komme aus Münster.
Okay.
Und dann.
Du bist quasi auf einem Fahrrad geboren worden. So habe ich Münster immer verstanden.
Ja, richtig, so kann man das sagen. Also, es kommt der Realität sehr nahe. Und dann war ich noch ein Jahr in Südafrika und habe da einen Freund kennengelernt, der gesagt hat, er will in Groningen studieren. Der ist schon ein halbes Jahr früher weggegangen und hat gesagt, komm doch mit nach Groningen. Da kannst du bestimmt Psychologie machen, weil da braucht man keinen NC. Studierst du auf Englisch? Und dann habe ich das probiert und habe da diesen Einstellungstest gemacht, der im Nachhinein ein bisschen fragwürdig war, weil es wurden sowieso alle angenommen, weil es viel mehr Plätze gab als BewerberInnen.
Ach, krass.
Und dann bin ich nach Groningen gegangen und das war die beste Entscheidung. Auf Englisch zu studieren war cool, in Niederlanden zu studieren war cool. Die Studiengebühren sind teurer, aber geht noch. Ich glaube, es waren 1.000 Euro pro Jahr. Das ist jetzt auch nicht viel teurer als in Deutschland, glaube ich.
Die Hälfte teurer, würde ich sagen.
Vielleicht. Ja, genau, habe da dann meinen Bachelor gemacht. Der Bachelor war dann verhältnismäßig zu meinem Abitur ein bisschen besser. Und ich dachte eigentlich, ja Mensch, wenn ich mich so umschaue, dann ist doch bestimmt damit jetzt auch mein Studium in Deutschland möglich, im NC-System. Habe mich also in allen möglichen Städten in Deutschland beworben. Habe dann eine Ablehnung nach der anderen bekommen, weil das Notensystem in den Niederlanden ist anders. Das geht von 1 bis 10. Und für mein Empfinden war das ein bisschen ungünstig umgerechnet. Nicht den tatsächlichen Leistungen entsprechend. Weswegen ich dann da nirgendwo angenommen wurde. Ich hatte mich aber zum Glück auch noch in Wien beworben.
Oh,
und in Wien gibt es auch einen Einstellungstest. Also hieß es wieder einmal, Deutschland will dich nicht, fang an zu büffeln. Und so habe ich dann für diesen Test gebüffelt und bin dann nach Wien gegangen. Und ja, war auch wieder sehr schön. Nicht ganz so schön wie Groningen, würde ich sagen, aber man soll ja auch nicht immer vergleichen.
Okay, warum nicht so schön? Ich finde ja, Wien ist eine sehr schöne Stadt.
Ja, schön war es schon. Also, wenn man jetzt das Optische schön nimmt. Okay. Ja, ich glaube, ich kam einfach mit den Niederlanden als Kultur.
Mhm. Ja.
Da war das Match besser. Ne? Ja. Also, das ist ja mehr so nordisch und Wien, ja, ist halt auch eine gewisse spezielle Art, die man halt mögen oder nicht mögen muss. Und ich glaube, das war einfach nicht so ein Match mit meiner Persönlichkeit in Wien.
Mhm. Und ich glaube, es ist auch schwieriger, zum Master irgendwo hinzuwechseln, als zum Bachelor neu irgendwo anzukommen mit vielen anderen.
Tatsächlich war ich in dem ersten Jahr ziemlich einsam da unten. Also man hat sich, also das kannte ich halt auch nicht aus meinem Bachelor in den Niederlanden. Da wählst du einen Kurs und bist drin. Da war ich sehr verwöhnt. Und in Wien habe ich mich dann für nur wenige Seminare angemeldet. Bei denen wurde ich dann abgelehnt und kam nur in die Vorlesung. Und über die Vorlesung hat man irgendwie nicht so richtig Leute kennengelernt. Ne? Das war mehr in diesem kleinen, intimeren, familiären Kontext. Das hatte ich dann erst nach einem Jahr und dann ging es plötzlich voll los. Also dann ging mein Studienleben los. Im ersten Jahr habe ich viel Zeit mit meinem Mitbewohner verbracht, mit dem ich nicht so ganz auf einer Wellenlänge war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, aber Wien an sich, super tolle Stadt. Die Uni ist hammerschön. Wenn man durch den ersten Bezirk geht, dann sieht man wirklich ein Wunder der Architektur nach dem anderen. Wetter ist natürlich traumhaft da unten, die Donau und so. Und ja, sobald ich dann da angekommen bin, war es halt auch richtig schön.
Cool, ja.
Genau.
Und wie bist du dann an deine Promotionsstelle gekommen? Der letzte Step, der noch
der letzte
fehlt.
Step, genau. 2020 ist ja irgendwas passiert. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, was das war, aber irgendwas war da ja, oder? Im März 2020, was da irgendwie losging?
Ja.
So dunkel. Ich setze schon mal meine Maske auf. Genau, da ging Corona los und ich war gerade dann, also bin dann schon weggezogen und habe dann noch meine Masterarbeit in Münster fertig gemacht. Bin natürlich dann erstmal wieder zu meiner Familie gezogen, weil ich mir dachte, ja, wo sollst du jetzt hin? Du bist mit dem Studium fertig. Du jetzt in eine neue Stadt zu ziehen, ist irgendwie so der dämlichste Zeitpunkt, weil, ne, es ist ja eh schon schwierig. Aber zu Corona-Beginn irgendwo neu hinzuziehen, wollte ich nicht und bin dann erstmal in Münster geblieben und habe dann da angefangen, mich zu bewerben. Und habe dann eben die Stelle gesehen in Braunschweig, pädagogische Psychologie. Und ich hatte mich erst auf eine Projektstelle beworben, wo es um Lehrerausbildung ging. Und ich dachte mir, Schule ist bei mir irgendwie so ein Thema, da würde ich mich freuen, wenn ich da irgendwie daran arbeiten könnte, dass man da noch mal rangeht.
Und so grundsätzlich.
Ja, einfach, also ich sag mal, ich war jetzt mit den Dynamiken in meiner Schulzeit nicht so ganz hundertprozentig zufrieden, auch was so die LehrerInnen anging. Und deswegen dachte ich mir einfach so, ja, ist irgendwie ein Thema, das dich irgendwie, wofür du irgendwie eine Form von Temperament hast.
Ja.
Und dann hatte ich dieses Bewerbungsgespräch und ach, das war einfach so schön mit den, also meine Chefin und paar andere, die dann auch noch mit dabei saßen. Es war irgendwie so eine entspannte Stimmung. Man hat richtig gemerkt, die fühlen sich da wirklich alle wohl am Institut. Und hatte dann auch noch ein paar Vergleichsinterviews, wo ich wirklich eine ganz andere Stimmung hatte. Eine Chefin, die dich interviewt, wo du merkst, die wirst du nicht häufig sehen während deiner Promotion. Und so einen hohen Stellenwert hat man da jetzt nicht. Und da war wirklich so, das war so richtig so eine herzlich willkommen Atmosphäre. Sehr wertschätzend, sehr angenehm. Und dann habe ich mir gedacht, ey, okay, da gibt es vielleicht andere Stellen, wo du das Thema jetzt vielleicht müh spannender findest, aber ich glaube, sowas ist wichtiger.
Auf jeden Fall.
Genau, so bin ich dann, habe ich mich dann für die Stelle entschieden und sie sind dann eben nochmal auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, du hast erzählt, dass du eigentlich gerne unterrichtest, weil ich habe so viel Nachhilfe gegeben während meines Studiums und habe das total gerne gemacht, was ich auch im Bewerbungsgespräch erzählt hatte. Und haben die gesagt, ja, wir haben ja auch noch eine Haushaltsstelle, die frei wird. Haushaltsstelle heißt nämlich, ne, was sie am Anfang erzählt hatte, auch noch Lehre und so.
Ja.
Und dann haben die mir die angeboten und ich dachte mir, 6 Jahre, bisschen mehr Zeit, mehr Lehre machen nebenbei, das klingt super, das mache ich. Und so ist es dann gekommen.
Cool.
Ich hatte noch die abschließende Frage, die haben wir jetzt so ein bisschen eingeführt, die fand ich immer ganz gut. Welche Tipps hast du vielleicht noch für die Promotion für andere Personen, die noch dabei sind, die gerade vielleicht auch strugglen? Who knows? Mhm.
Holt euch Citavi. Das ist ein mega geiles Programm.
Okay.
Ich habe angefangen, Paper zu lesen. Das war die schwierigste Phase, wo man wirklich noch gar nichts hat und gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist, auf welche Sachen man achten muss. So, man liest einen Absatz und fragt sich so, ergibt das gerade Sinn, was ich hier mache, oder ist es Zeitverschwendung? Und als ich angefangen habe, die Sachen in Citavi so einzuordnen und da so eine Struktur hintergesetzt habe, hat sich meine Motivation verdreifacht, weil es sich, sofort wurden Sachen irgendwie greifbar. Also irgendeine Form von, es muss auch nicht Citavi sein, es kann auch Zotero sein oder sonst was, aber irgendein Programm, wo man so ein bisschen die Paper mit ordnen kann, weil du liest so viele Paper, das ist sonst einfach zu overwhelming, um da irgendwie durchzusteigen, was man sich merken muss und wie. Und man kann sich vieles auch nicht merken. Mhm. Also da auf jeden Fall viele Notizen machen. Regelmäßige Pausen auf jeden Fall, die immer auch konsequent einhalten, am besten bevor die Konzentration nachlässt. Das ist, würde ich sagen, wichtig. Wenn ihr noch nicht promoviert, sondern nach einer Stelle sucht, achtet darauf, ob es ein Match ist von der Persönlichkeit mit eurem Chef oder der Chefin, dem potenziellen. Ich glaube, das ist wirklich die wichtigste Beziehung. Und da sollte auf jeden Fall, also von allem, was ich gehört habe, wenn es auch irgendwie mal Abbrüche gab, war meistens das Problem, dass es irgendwie von der Persönlichkeit her einfach unterschiedliche, dass der Führungsstil und der Persönlichkeitsstil nicht gematcht haben. Ich würde sagen, man kann sich wirklich für viele Themen begeistern und das ist wirklich, also für mich wäre das nicht, wäre der Tipp, das nicht als oberste Prio zu machen, sondern wirklich diesen Match. Ja. Das ist aber auch wieder, also das sehen vielleicht andere anders.
Aber cool. kann ich daraus jetzt entnehmen, dass deine Chefin auch gerne Terraforming Mars spielt?
Habe ich sie noch nicht gefragt, aber vielleicht.
Naja, spätestens wenn sie das hört, gibt es hoffentlich eine Antwort.
Ja, kriege ich direkt eine Steam-Freundschaftsanfrage.
Jawohl, sehr gut. Ja.
Ja, also wenn ich noch weiter überlege, fällt mir bestimmt noch mehr ein.
Nee, das oder ist. Fand ich richtig gut. Kam auch direkt aus dir rausgeschossen, wie so die Weisheit, die jetzt so aus dir raussprudelt. Fand ich schön.
Das finde ich auch ein Tipp, wenn wir reden jetzt sowieso schon ewig lang, aber auch im Studium, wenn ihr das hört und studiert noch und ihr seid in einem Seminar und es gibt so das eine Thema in dem Seminar, für das ihr euch irgendwie für die Präsentation oder so interessiert, nehmt das nicht. Nehmt ein Thema, wo ihr denkt, oh, da habe ich erstmal gar keine Lust drauf. Weil das ist meistens super interessant, sich da so ganz anders einzulesen. Das war so meine Erfahrung.
Okay. Ich finde auch, dass Themen, die häufig super interessant klingen, gar nicht so geil sind, in der Lehre zu machen oder als Kurs, weil die Aufbereitung da eine viel größere Rolle spielt und der Flow, mit dem gewisse Inhalte vermittelt werden können. Ne? Also zum Beispiel, ich gebe einen Kurs Gesundheitspsychologie, der ist immer total beliebt, aber der ist streckenweise schon auch ein bisschen trocken, ne? Weil viel einfach eine Auflistung von Zahlen ist, die man sich dann halt merken muss. Und auch bei mir im Studium, der langweiligste Kurs war der klinische Psychologiekurs, weil ich in dem einfach nur das DSM, ne, dieses englische beziehungsweise amerikanische Manual zur Diagnostik von psychischen Störungen auswendig lernen musste. Das war das Langweiligste, was ich je gemacht habe. Und dann sind so Kurse, die bei mir voll die Aversion ausgelöst haben, wie Organisationspsychologie, plötzlich voll spannend. Also es ist irgendwie so voll schwer, glaube ich, vorherzusagen, was man im Endeffekt auch spannend findet dann.
Voll.
Und auch bei Promotionsthemen ist es ein kleiner Teil, wo man sich damit beschäftigt, ne, dass man wirklich die Inhalte und dass sich das Wissen aneignet. Und ein großer Teil ist wirklich, wie kriege ich das jetzt vernünftig operationalisiert? Wie kriege ich da jetzt eine Forschungsmethodik mit hin? Und da habe ich zum Beispiel einen Kollegen, der forscht über gendergerechte Sprache. Und das ist so ein super Thema, weil das kann man alles so super operationalisieren in Texten und so. Und manchmal denke ich mir bei meinem Storytelling, boah, ey, das wirklich quasi, ne, als Variable zu isolieren, ist so kompliziert, da hilft es mir manchmal auch nicht weiter, dass ich Storytelling an sich voll interessant finde, weil dieses Problem, wie operationalisiere ich das, mich viel länger umhertreibt als ja, das Informieren über das Thema.
Ich würde gerne die Möglichkeit bieten, gab es jetzt noch irgendwas, worauf du dich irgendwie vorbereitet hast oder worüber du gerne reden wolltest, was wir jetzt nicht angesprochen haben?
Also ich kann ja normalerweise echt ewig reden, und dass ich jetzt von mir aus nicht noch mehr habe, was ich sagen will, zeugt von guten Fragen.
Ja, wenn das der Fall ist, dann haben wir doch immer noch so ein Spiel zum Schluss, Philipp.
Also das Spiel heißt Overrated, Underrated oder genau richtig gerated. Wir geben dir Begriffe vor und du musst einfach sagen, ob du diese Sache, Begriffe, wie auch immer, overrated, underrated oder genau richtig gerated findest.
Finde ich gut.
Daniel darf anfangen. Du darfst auch was dazu sagen.
Ja, das Spiel auf jeden Fall jetzt schon underrated.
Okay.
Ja. Du darfst dich auch rechtfertigen. Also
selbst wenn es alle toll finden, ist es immer noch underrated.
Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz, was, ich möchte Philipp auch nichts vorwegnehmen. Deshalb, und vieles haben wir auch schon irgendwie abgefrühstückt, zum Beispiel Wien und Niederlande und so. Deshalb, ich habe eigentlich nur noch so ein wirkliches Item auf meiner Liste, was ich mich gefragt habe, was deine Meinung zu ist, so bezüglich Storytelling, dachte ich auch, nämlich Bücher.
Puh,
Ja, ist ein großes Feld, was ich da aufmache.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine
verdammt gute Frage.
Ja?
Okay. Du musst erst mal überlegen, wie Leute die raten.
Ja, es geht um dich.
Ja, es geht um dich.
Ach so, um mich selber.
Ja.
Ja, ja.
Overrated.
Okay.
Okay.
Soll ich das begründen?
Ja, bitte.
Wenn du kannst.
Okay, ich habe das Gefühl, ich habe Literatur, also ich sag mal so eine Romanliteratur, eine Privatliteratur durchgespielt. Ich habe früher so viele richtig tolle Bücher gelesen und war so begeistert. Und mittlerweile kaufe ich ein Buch nach dem anderen und orientiere mich da ganz viel an dieser Liste der 100 besten Bücher, lass mir von Freunden Sachen empfehlen, lass mir mal sogar was von ChatGPT empfehlen oder sogar von der Kassiererin im Buchladen. Und ich finde mittlerweile alles, was ich lese, irgendwie so, und ich muss mich irgendwie zwingen, das zu Ende zu lesen. Und es liegt wirklich, glaube ich, gefühlt an der Qualität der Romane, die ich gerade lese. Und dass ich so ein richtig 10 von 10 Roman hatte, wo ich nicht drauf warten kann, dass ich den lese, das hatte ich jetzt schon echt eine Weile nicht mehr. Also, an alle HörerInnen da draußen, wenn ihr geile Bücher kennt, die man gelesen haben muss, kontaktiert mich bitte. Ich brauche guten Input.
Okay.
Bitte schreib uns, falls jemand schreibt, was sie die Person schreiben.
Ja.
Okay. Ich habe, weil ich wusste, dass du Hip-Hop-Fan bist, ein kleines Over-Under genau richtig geredet Hip-Hop-Spezial vorbereitet.
Geil.
Und bin tief in die Kiste gegangen, was ich überhaupt an Hip-Hop kenne. Ich bin jetzt nicht so der krasse Hip-Hop-Hörer.
Ja.
Aber ich habe mal einige Interpreten zusammengetragen, die ich kenne, die ich auch auf irgendeiner Hip-Hop-Playlist von mir habe. Und ich würde die dir alle einfach nacheinander durchgeben. Und du entscheidest ganz schnell, over, under oder richtig.
Ich hoffe, ich kenne davon viele, weil ich habe wirklich große Lücken auch, was mein Hip-Hop-Fandom angeht.
Ah, die müsstest du kennen. Ich bin wirklich nicht tief drin.
Okay.
Wir fangen an. Kendrick Lamar.
Underrated.
Edgar Wasser.
Overrated.
OG Kimo.
Underrated.
Jay-Z.
Overrated.
Eminem.
Underrated, es ist wirklich ein Zufall, dass ich die ganze Zeit hin und her springe, aber ja, that's what I feel.
Haftbefehl?
Genau richtig.
Kollege?
Genau richtig.
Casper?
Underrated.
User You?
Genau richtig.
Rin?
Overrated.
Trettmann?
Overrated.
Kanye West, / Yi.
Extremst overrated.
Travis Scott.
Genau richtig.
Little Sims.
Kenne ich nicht.
Unbedingt anhören. Drake. Okay.
Genau richtig.
Future?
Overrated.
The Game?
Overrated.
Outcast?
Underrated.
Nas?
Genau richtig.
Und Upsilon?
Kenne ich nicht.
Upsilon auch unbedingt anhören.
Okay.
Ja. Mich würde aber an der Stelle noch interessieren, warum du zu Eminem gesagt hast, underrated.
Ja, ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass ich den extrem gut finde. Eigentlich ist er nicht wirklich underrated, weil er ja wirklich extremen Erfolg hat.
Ja.
Es ging halt irgendwann los ab seinem Album Recovery ging sogar noch, aber ne, seine Alben wurden irgendwann schlechter und zumindest auch in der öffentlichen Wahrnehmung haben sich schlechter verkauft und so. Daraufhin wurde er so ein bisschen dann zum alten Eisen gelegt und es wurde teilweise sehr viel und sehr doll gehatet. Und das fand ich dann nicht mehr verhältnismäßig, ne? Also nur weil er nicht mehr so krass war wie früher und vielleicht auch ein bisschen älter geworden ist. Und es auch ein bisschen angefangen hat zu nerven, weil er so dieser alte Typ ist, der immer noch so wütend ist auf die Welt, obwohl er eigentlich schon alles hat und jetzt auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen könnte.
Ja.
Hat man ihm irgendwie, also dieses Rebell, der alles hasst, wurde ihm, glaube ich, so ein bisschen unsympathischer. Aber ich finde, dass der Hate, der ihm da entgegengeschwappt ist, dann auch irgendwann nicht mehr im Verhältnis stand. Und deswegen habe ich underrated gesagt.
Okay. Ja. Ich wollte abschließend noch sagen, um das jetzt den Bogen rund zu machen, bester Track von Eminem, meiner Meinung nach, weil das ist auch Storytelling par excellence, Stan. Ja.
Stan, mega gut, auf jeden Fall. Dieser Refrain, ne? Und
die ganze Story, der ganze Track.
Komplett.
Als ich den das erste Mal so wirklich durchdrungen habe, mind blown.
Ja, ja. Ich weiß noch, früher habe ich wirklich als kleines Kind immer MTV Charts geguckt und da lief dann dieser Song und ich habe schon damals als kleines Kind gecheckt, dass es irgendwie tragisch ist, was da passiert.
Ja.
Und es hat mich immer richtig emotional mitgenommen.
Ja, ey Pete, mega vielen Dank, dass du bei uns warst. Wirklich richtig cool, dich mit dir zu unterhalten und wirklich so einen tiefen Einblick einfach in deine Forschung und auch so ein bisschen deine Personality zu bekommen und viele Dinge anzureißen. Hat echt riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Yes. Ich glaube, ich safe to say, dass jetzt schon die längste Folge ever ist. Und danke für die Diskussion. Ich glaube, da war viel drin. Und voll cool, dass du bei uns warst.
Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich kann das Danke nur zurückgeben. Hab mich richtig, richtig gefreut. Und macht auf jeden Fall so weiter. Ihr seid großartig.
Danke, ciao.
Danke, tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat oder generell unser Podcast, dann bewertet uns doch gerne auf allen Podcast-Playern. Und lasst auch gerne Kommentare da. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr möchtet. Oder wenn ihr auch selbst mal zu Gast sein wollt in unserem Podcast, dann sehr gerne. Wir möchten an der Stelle wie immer Lisa Schmors danken, die sich um den Social Media Content kümmert und um alles andere, was um den Podcast passiert. Und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.